Our yoga instructor challenged us to find inner peace. I found it faster than anyone. After 4 seconds, I stood up and screamed, "I found nirvana! I win!" They asked me to leave. I guess they don't respect winning. Bet365 does, though. New customers get $365 in bonus bets just for betting $10. Namaste, losers. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Es geht auch ohne. Der VfB Stuttgart trotzt dem Woltemade-Wechsel und schlägt Gladbach. Alles schon bald vorbei. Leverkusen-Coach Erik ten Hag nach Werder-Wahnsinn in der Kritik. Zittersieg in Augsburg und Tabellenführung, aber Bayern droht das nächste Transfertrauma. Jetzt im Doppelpass mit Jochen Stutzki.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Doppelpass. Unsere Top-Themen sind damit bekannt. Wir sind dafür bekannt, dass wir den Anspruch haben, alle bisherigen Spiele abzubilden. Und das ist ein Versprechen, das werden wir auch tun. Und unser Stargast ist dafür bekannt, dass er den FC Augsburg immer sexier macht, auch mit dem neuen Trainer. Herzlich willkommen, der Geschäftsführer des FCA, Michael Ströll. Begleitet von Hajo von Hanung und Ben. Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist, Michael.
Danke.
Gestern Abend das Spiel gegen die Bayern natürlich noch im Kopf. Als Geschäftsführer des FCA auch im Kopf, dass das Transferfenster bald schließt. Du setzt dich 2,5 Stunden in unsere Runde. Keine Angst, dass da in der Zwischenzeit irgendjemand aus England kommt oder aus Stuttgart vielleicht, der so einen Geldkoffer in Augsburg auf den Tisch legt für einen Spieler?
Angst ist das falsche Wort. Wir werden mal sehen, was in den 2,5 Stunden alles passiert. Das ist ja Richtung Transferende immer ein bisschen hektisch, aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und deswegen sind wir ganz gut vorbereitet.
Das ist gut. Wir wissen, das Handy ist an, das haben wir dir erlaubt. Das darf auch während der Sendung gerne mal rausgenommen werden. Wir schauen natürlich drauf. Wir sind vorbereitet, ihr seid vorbereitet und unsere Runde ist es auch. Vor wenigen Tagen noch in Usbekistan, heute erstmals bei uns, Kevin Kurani. Guten Morgen. Er war mit Thomas Müller in Vancouver, jetzt ist er hier. Christian Falk, der Fußballchef der Bildgruppe. Gestern Augsburg, heute hier der Top-Kommentator von Sky und RTL, Wolf Puss.
Guten Morgen.
Und er ist immer hier und ohne ihn geht's auch gar nicht. Stefan Effenberg, guten Morgen. Und ebenso gut, dass sie hier ist, weil sie auch unverzichtbar ist. Katharina Kleinfeld, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Legen wir los mit der Frage der Woche. Und wie könnte die sich um was anderes drehen als um Nick Woltemade? Nach diesem ganzen Woltemade-Wahnsinn wollen wir wissen, ist das noch unser Fußball? 90 Millionen, bis zu 90 Millionen, die da kolportiert werden jetzt für diesen Wechsel zu Newcastle United. Und das für einen Stürmer, der ja richtig talentiert ist, der gut ist, der noch jung ist, aber auch erst eine richtig gute Rückserie jetzt in der Bundesliga hatte, noch nie Champions League gespielt hat. Also wir wollen von Ihnen wissen, was sagen Sie? A, ja, der Fußball ist und bleibt die schönste Nebensache der Welt. Oder Sie sagen B, nein, der Fußball ist völlig entrückt. Diskutieren Sie mit uns, rufen Sie durch und dann sind Sie Teil der Sendung.
Nick Woltemade, natürlich ein großes Thema, das uns wochenlang beschäftigt hat. Frei nach Andy Möller. Nun in Newcastle. Vorher wäre es Stuttgart gewesen, aber Hauptsache nicht Bayern. Gestern Spiel 1 nach Nick Woltemade.
Was für eine Befreiung. Der VfB Stuttgart kann es auch ohne sein Sturmjuwel. Ein Arbeitssieg gegen Gladbach als pragmatische Antwort auf eine turbulente Transferwoche. Der VfB trotzt dem Woltemade-Wahnsinn. Denn der Torjäger war fest für den Rest der Saison als Stammspieler eingeplant. Doch es kam alles anders. am Dienstag noch einer der Matchwinner im Pokal gegen Braunschweig, am Samstag auf einmal Spieler von Newcastle United. Für gigantische 85 Millionen Euro Ablöse. Ein Blitztransfer. Vor Donnerstag habe es keinen Kontakt mit dem Premier League Club gegeben, sagte Sportvorstand Wohlgemuth. Wirtschaftlich gesehen ein Coup. Für den Trainer aber eine Herausforderung. Denn das System Hoeneß war voll auf Woltemade zugeschnitten und muss so kurz nach der Vorbereitung neu justiert werden.
Ich glaube, dass wir uns im Sommer letzten Jahres ein paar Dinge vorgenommen haben, die wir umsetzen wollten. Und jeder wird verstehen, dass es jetzt mit dem Abgang von Nick sich noch mal ein bisschen verschärft hat. Natürlich gibt es dort ein Spannungsfeld, ist auch okay.
Die Bosse haben internes Konfliktpotenzial geschaffen. Hoeneß artikuliert offen seine Unzufriedenheit, weil noch weitere Kaderbaustellen bestehen. Zum Beispiel fehlt bisher ein Ersatz für Enzo Mio. Kurz vor Transferschluss ist das wahre Potenzial des Pokalsiegers unklar. Finanziell ist der VfB definitiv ein Gewinner. Aber was können die Schwaben sportlich gewinnen?
Das ist die Frage, die wir uns jetzt stellen oder die wir direkt an unseren Experten Stefan Effenberg weitergeben. Was können die Schwaben sportlich gewinnen?
Ich glaube, dass der eigene Anspruch nach wie vor das internationale Geschäft ist, auch wenn sie mit Mio und vor allen Dingen jetzt mit Woltemade zwei Offensivspieler verloren haben mit hoher Qualität, überhaupt keine Frage. Deswegen verstehe ich auch so ein bisschen den Unmut und die Sorgen von Sebastian Hoeneß. Aber der Anspruch muss sein, und das ist auch der Anspruch des VfB Stuttgart, sich international zu qualifizieren. Das wird schwer, das wird nicht einfach. Aber nichtsdestotrotz hat Stuttgart, glaube ich, immer den Anspruch, oben mitzuspielen. Mhm. Muss man mal schauen. Sie haben sich jetzt ein bisschen schwer getan am Anfang der Saison. Gestern war ein wichtiger Sieg, auch nicht überzeugend, eher glücklich, aber sie haben gewonnen. Und deswegen müssen wir das weiter beobachten. Der Anspruch, wie gesagt, international.
Also die Kohle, die da reinkommt, für den VfB unverzichtbar, so heißt es. Falki, wer sind für dich die Gewinner und wer die Verlierer in diesem Deal?
Ja, man muss sagen, die BVB-Bosse haben natürlich ihr Gesicht gewahrt. Für Bayern natürlich besonders bitter. Man hat ja quasi von Bayern-Seite gesagt, der ist nicht mehr wert als 50, 55 und alles andere ist illusorisch. Jetzt kommt ein Engländer und sagt, uns ist er 85 plus 5 wert. Also das war mal wichtig. Man dürfen nicht vergessen, wenn wir jetzt in einem Jahr hier gesessen wären und Woltemade spielt eine durchschnittliche Saison, was die Bosse sich anhören hätten müssen. Wenn dann der Vertrag wird kürzer, der Marktwert sinkt, wir machen uns nichts vor. Ich meine, ich verstehe den Unmut von Sebastian Hoeneß, aber es wäre naiv, und ich glaube, Michi wird mir recht geben, wenn ein Angebot für 85 Millionen für einen Spieler kommt, und da sind wir mal ehrlich, Woltemade wird eine große Zukunft haben, aber er hat jetzt eine halbe Saison Bundesliga gut gespielt und eine U21-EM, und das war's, und das können sich die nicht leisten. Und wir dürfen nicht vergessen, wo war der VfB vor 3 Jahren? Also, ich sag mal, müssen sie machen, und sie haben ja noch ein bisschen Zeit, das Geld zu investieren, und vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Anruf beim FC Augsburg.
Darüber sprechen wir natürlich gleich. Schöne Übergabe, Christian. Er hat gesagt, ab der Summe musste der VfB natürlich schwach werden. Ab welcher Summe musste er wirklich schwach werden, wenn es beim Bayern-Angebot noch nicht so war? Was ist deine Einschätzung da?
Ich glaube, das ist immer eine Abwägung eben zwischen sportlichem Anspruch, sportlicher Zielsetzung und dem, was wirtschaftlich am Tisch liegt. Wenn man die Zahlen hört, dann wird einem schon schwindelig. Also ich glaube, der VfB Stuttgart hat auch noch nie in solchen Dimensionen verkauft. Das sind dann Grenzen, die da überschritten werden, wo du realisieren musst, wo du den Spieler auch abgeben musst. In der Regel solltest du gut vorbereitet sein. Und ich glaube, das ist jetzt das Spannungsfeld, in dem sich der VfB befindet, 2-3 Tage vor Ende des Transferfensters. Mhm. Was bekommen sie noch, zu welchem Preis auch wiederum und mit welcher Qualität? Und das sind dann die Fragen, die sie sich stellen müssen und beantworten müssen. Und keine einfache Entscheidung, auch vielleicht gegen den Wunsch des Trainers, aber am Ende eine, die man im Sinne des Vereins so treffen muss.
Was bekommen Sie noch und für welches Geld, sagst du mit einem Lächeln? Da schwingt schon ein bisschen Verhandlung live on air im Doppelpass mit. Wir wissen alle, da gibt es offenbar Begehrlichkeiten seitens des VfB an Alexis Claude Maurice, am Augsburger Offensivspieler. Sprechen wir gleich drüber. Wir bleiben jetzt mal beim VfB und diese Rekordablöse für Woltemade, die wir gerade gesehen haben. Wir haben da auch eine Grafik vorbereitet. So einen teuren Transfer hat der VfB noch nie getätigt. Pavard auf Rang 2, Gomez auf 3, Mio auf 4. Dann kommen 24 Spieler und dann kommt Kevin Kurani. Immerhin 2006, andere Zeit. Ne? Ganz andere Zeit. 2006 für 7 Millionen damals gegangen. Aber Kevin, diese Summen beim VfB, Du kennst den Verein wahnsinnig gut, wohnst noch in Stuttgart. Wie geht's den Fans damit? Sagen die, wow, cool, die Kohle können wir brauchen? Oder, boah, nicht so cool, wollte mal, der fehlt.
Ja, ich denke, dass jeder sich Gedanken darüber gemacht hat, was so ein Spieler kosten darf. Und als 60 Millionen schon von Bayern München an Tisch lag, ich denke, dass 80% von den Menschen gesagt hätte, wir müssen den unbedingt verkaufen. Wir sind ja Schwaben, wir brauchen das Geld, wir sind sparsam.
Jeder Pfennig.
Ja, jeden Pfennig. Aber Hut ab, dass Fabian so hart geblieben ist. Und ich weiß nicht, ob es Glück war oder wirklich der Anruf wirklich am Donnerstag war oder die schon vorher es schon gewusst haben, dass die so eine große Ablösesumme für Woltemade bekommt. Und das ist schon ganz, ganz besonders.
Der VfB hat im Spiel 1 nach Woltemade, Stefan hat es gesagt, gegen Gladbach gestern ja, lange Zeit Probleme gehabt. 79 Minuten stand es 0:0, dann der Treffer zum 1:0 durch einen jungen Spanier eingewechselt. Chema Andres, Eckballvariante, Gladbach hat geschlafen und dann spürt man bei 100 Jahre Brustring, das da gefeiert wurde in Stuttgart, auch die Atmosphäre, ne? In Stuttgart. Ganz, ganz besonderes Stadion. Wolfi, Woltemade war jetzt ein Magnet, ein Zuschauermagnet, ein Fanliebling. Was bricht da weg, auch in der Schwabenseele vielleicht?
Ich glaube, dass die Schwaben mittlerweile desillusioniert genug sind, dass sie wissen, dass die großen Lieblinge alle irgendwann den Club verlassen. Soweit ist der VfB Stuttgart noch nicht. Und ich glaube, dass unterm Strich, also ich bin ja auch am Fuße der Schwäbischen Alb sozialisiert, alle froh sind, dass es 90 Millionen gab und dass man diesen Deal unbedingt machen muss. Das Spannende ist ja wahrhaftig, wir diskutieren darüber, ist er die 90 Millionen wert oder ist er sie nicht wert. Es gibt einen Club, der das bezahlt. Also damit ist der Wert erbracht gewissermaßen. Natürlich muss er inhaltlich und sportlich da noch reinwachsen. Da geht Newcastle auch eine kleine Wette ein. Eine Wette, die die Bayern nicht eingehen wollten, beziehungsweise wenn wir den Differenzbetrag nehmen, die Inhalt keine 30 Millionen Euro wert war. Ich glaube, dass das aus Woltemade-Sicht ein guter Deal ist. Newcastle ist ein Riesenclub, wirtschaftlich natürlich sowieso für ihn ein guter Deal, aber auch sportlich. Und trotzdem ist es so, er wird mit Newcastle mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht um die englische Meisterschaft spielen. Er wird mit Newcastle mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um den Champions League spielen. Also das ist auch ein Club, die Leute wissen das, der den Scheichs gehört, der Saudi-Arabien gehört, der perspektivisch angelegt ist, irgendwann in den nächsten 10, 15 Jahren nach der europäischen Krone zu greifen. Und da jetzt Teil des Ganzen zu sein, ist glaube ich, schon schön. Also wer einmal im St. James's Park war, der weiß, das ist wirklich von der Atmosphäre her außergewöhnlich. Also Stuttgart hat einen guten Deal gemacht, Newcastle ist es wurscht im Zweifel. Woltemade hat einen guten Deal gemacht und die Bayern sagen, 90 Millionen war es uns nicht wert.
Aber was mich ein bisschen irritiert dabei, ist wirklich immer diese Aussagen in den letzten Wochen bzw. Monaten, dass Nick immer gesagt hat, ich möchte unbedingt zum FC Bayern. Das ist mein Traum, den möchte ich mir erfüllen. So, jetzt konnte sich Bayern München mit Stuttgart nicht einigen. Ja. Und auf einmal, mehr oder weniger aus dem Nichts, kommt der Newcastle und Woltemade unterschreibt diesen Vertrag bei Newcastle. Ja. Dann ist ja das, was er eigentlich in den Wochen vorher immer wieder betont hat. Ja, er ist ja, hat ja auch vorgesprochen bei den Verantwortlichen von VfB Stuttgart, ich möchte zum FC Bayern. Das irritiert mich. Das
Neuer
irritiert
Traum. Mich. Was kümmert mich mein Traum von gestern?
Aber fairerweise muss man...
Ja, aber das irritiert mich trotzdem, weil man schon eigentlich das Gefühl hatte, und ich glaube, das hatten wir alle, dass er beim VfB Stuttgart bleibt, die Saison spielt mit Hinblick auch auf die WM und dann zum FC Bayern wechselt. So, jetzt kommt einer, der eben die Tasche richtig aufmacht und zack, wird der Vertrag denn bei. Denn zählen ja seine Worte, die er ja ausgesprochen hat, nicht wirklich der Vergangenheit, ich möchte unbedingt zum FC Bayern. Das irritiert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch, finde ich, nicht korrekt. Ob er das jetzt war oder sein Berater, das wäre ja noch schlimmer. Aber damit komme ich persönlich nicht so klar.
Fairerweise muss man natürlich schon ein bisschen einordnen. Das Newcastle-Interesse war ja eigentlich schon länger da. Das war, die haben ja schon angeklopft, bevor Bayern kam. Aber wie er die Wahl gehabt hat zwischen Bayern und Newcastle, und mit Bayern war er sich ja einig und hat gesagt, nee, wenn ihr das umsetzen könnt, dann mache ich das. Und er hat sich ja wirklich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, muss man auch sagen. Sein Berater ging an die Öffentlichkeit. Und sie hätten ja wirklich gedacht, dass es eine Einigung gibt. Und wenn Bayern dann einfach dann nicht das Geld hinlegt. Volles Verständnis. Ich finde es ein Haufen Geld für den FC Bayern, für diesen Spieler. Und der dann sagt, ja, wir kriegen es einfach nicht hin. Und Newcastle hat vorher schon angeklopft und ich komme dann nochmal um die Ecke. Dann finde ich, ist das schon verständlich, weil auch Woltemade weiß natürlich nicht, was ist einem Jahr. Er kann sich natürlich für die WM empfehlen bei Newcastle. Und es geht um verdammt viel Geld. Also der verdient wirklich sehr, sehr viel Geld, wenn man weiß, er hat jetzt in Stuttgart 1,5 verdient, hätte 2,5 verdient und jetzt verdient das Vierfache. Aber für so einen jungen Spieler, das ja, muss man
ich, natürlich auch schon bin sehen. Ich ein Stück weit bei dir. Auf der anderen Seite sage ich, wenn einer ab 85 plus 5 an Ablöse kostet und du siehst das Gehalt, was er verdient, steht das nicht in der Relation. Weil normalerweise, wenn du fast 100 für einen Spieler ausgibst, verdient er auch 20 Millionen oder 25, weil der so außergewöhnlich ist. Das ist ja hier nicht der Fall. Ich bin trotzdem der Meinung, ich meine, jetzt ist es eh vorbei und ich glaube, wir sind alle froh, weil wir ja wochenlang darüber diskutiert haben und wir alle wollten mitreden und wie auch immer. Ich glaube trotzdem, dass er besser aufgehoben wäre beim VfB Stuttgart im Hinblick auf die WM und dann seinen Traum, seinen großen Traum Bayern München in Erfüllung gegangen wäre. Das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht lügt er mich strafen, dass er sagt, oder wir sehen in einem Jahr, er hat bei Newcastle alles richtig gemacht. Aber Bolo, du hast ja auch gerade gesagt, er wird nicht um die Meisterschaft spielen in der Premier League, wahrscheinlich auch nicht um den Titel in der Champions League. Bei Bayern München im nächsten Jahr hätte er definitiv um die Meisterschaft hier in Deutschland gespielt.
Deshalb war es auch sein Traum, sein erster Traum.
Vielleicht hat er einen zweiten Traum.
Ich
denke, der ist jung, der ist wirklich in einem Alter, wo vielleicht Bayern München sein erster Traum war. Aber vielleicht ist England sein zweiter Traum. Es hat mit dem ersten Traum nicht geklappt. Vielleicht macht er es so gut in England und irgendwann mal kommt er zurück.
Ja, aber das kann auch nicht sein, weil da halte ich auch gegen. Aus einem ganz einfachen Grund. Er hat mal im Interview im Februar, März ausdrücklich betont, dass er sich die Premier League, die interessiert ihn gar nicht. Da schaut er auch nicht. Er schaut lieber die dritte Liga, wenn Dresden gegen, oder Dresden ist ja zweite Liga, aber lieber die dritte Liga spielt. Und die Premier League ist ganz weit weg und ist überhaupt nicht in meinem Kopf. Und dann siehst du, was das Geld doch anstellt.
Wir sehen erstmal, wie gut Stefan Effenberg vorbereitet ist. Deswegen ist er auch auf diesem Platz der Experte, der da sitzen muss.
Das weißt du auch.
Aber der Aspekt, wir können ja mal den Vergleich ziehen. War eine andere Zeit, bist noch nicht so alt, das wissen wir alle, aber du bist damals mit Ende 20, 28, glaube ich, zu Dynamo Moskau gegangen. Wahrscheinlich auch nicht wegen der milden russischen Winter, sondern wahrscheinlich wegen des Rubels. Oder was waren da die Gründe und was war die Umstellung für dich, der schon ein bisschen ein gestandenerer Profi war?
Ja, das war natürlich eine ganz andere Umstellung für mich. Ich war ja schon 28, 29 Jahre alt. Ich hatte schon Richtung Ende meiner Karriere geschaut und ich habe es mich getraut. Natürlich am Anfang ging uns Geld und ich habe es gemacht. Heutzutage ist überall gutes Geld zu verdienen. Man muss nicht nach England gehen, sondern es gibt auch in Deutschland gute Gehälter. Aber damals habe ich mich wirklich für das Geld entschieden.
Was wäre für Woltemade in deinen Augen der richtige Zug gewesen?
Also vom VfB Stuttgart zu bleiben. Ich als Stuttgarter würde ich auf jeden Fall da bleiben. Aber natürlich, so wie Steffen gesagt hat, erst ein Jahr noch beim VfB Stuttgart, dann die WM noch mitmachen und dann den nächsten Schritt. Aber bei solchen Gehältern und wirklich bei so einer Ablösesumme ist es echt schwer, eine Entscheidung.
Und er hatte sich ja mit dem Abschied ja schon abgefunden. Das muss man sagen, der war im Kopf, war der ja schon weg in München. Und machen wir uns nichts vor, die Premier League hat natürlich eine wahnsinnige Strahlkraft. Und jetzt eine Saison, sei mir nicht böse, bei Stuttgart oder eine Saison in der Premier League gegen die ganz großen Namen. Und wenn er sich da beweist, Stefan, dann kann er sich den Traum vielleicht beim FC Bayern noch in ein paar Jahren erfüllen, ja, wenn der Vertrag dann zum Ende geht.
Schauen wir mal.
Wir hoffen für ihn, dass er sich da beweist und nicht, dass er sich gegen die Verteidiger der Premier League, die vielleicht ein anderes Format haben, so schwer tut, dass er vielleicht sogar die WM aufs Spiel setzt. Seine ersten Worte bei Newcastle haben wir natürlich auch für Sie im Video.
Hey Fans, hier ist Nick. I'm really happy to be here now and I can't wait to start. Can't wait to go out of this dressing room on the pitch and I want to see you all in the stadium and really looking forward for it and hope I can score some goals, have good games and see you soon. Away, let's.
Why the number 27 shirt?
Because it's the date of birth of my mom. She's happy.
Also, Woltemade spricht ordentliches Englisch. Die Mama ist glücklich. das Konto sowieso und möglicherweise unser Stargast auch, Michael Ströll, dann gibt ja oftmals so einen Domino-Effekt. Wir haben über Alexis Claude Maurice gesprochen. Meine Frage an dich wäre jetzt, sitzt der Hund schon im Auto? Musst du nach Stuttgart fahren mit Franz Josef, deinem Golden Retriever, und wieder vor die Geschäftsstelle gehen? Heute, morgen?
Ja, da wird die Zeit wahrscheinlich ein bisschen eng. Morgen ist ja dann Deadline-Day und das ist klar, dass da jetzt Spekulationen aufkommen. Und wir haben Gott sei Dank Spieler
von der Qualität. Wir haben das Foto hier vorbereitet. Kannst du gerne erklären, was das war damals?
Ja, das war der Demirovic-Transfer letztes Jahr. Ich war auf dem Weg zur Hochzeit meines besten Freundes im Saarland mit meinem Hund, weil meine Frau aus Nordrhein-Westfalen angereist ist. Und dann kam der Anruf von Fabian Wohlgemuth und Alex Werle, ob wir uns denn kurzfristig treffen können. Sie haben die Freigabe jetzt zu verhandeln. Ich sagte, können wir grundsätzlich. Ich bin sogar auf dem Weg Richtung Stuttgart, aber ich habe meinen Hund dabei. Und dann meinte Fabian, das ist gar kein Problem, wir haben da ein Plätzchen für ihn. Und dann bin ich dorthin gefahren mit meinem Hund und dann war aber leider die Bild-Zeitung schon vor Ort. Und wie so oft bestens informiert. Und deswegen kam dann das Bild zustande. Meine Frau hat sich dann einen Scherz erlaubt, die hat dann danach einen Instagram-Account aufgemacht von Franz Josef und der ist mittlerweile ganz, ganz gut bevölkert und hat auch schon ein, zwei Spieler vorgestellt.
Eine sehr, sehr gute Idee, aber anhand des Fotos. Und das kann ich nachvollziehen, an der Leinenführigkeit muss man noch ein bisschen arbeiten, ne? Der hat ein bisschen reingezogen ins Gebäude.
Ja, das ist wohl wahr, das Thema hat er ab und zu, weil er sehr neugierig ist und deswegen hatte ich ihn da nicht im Griff, aber er hat dann Fabian Wohlgemuth und Alex Werle im Griff gehabt, das hat gepasst.
Wie sehr liegt Claude Maurice an der Kette des FC Augsburg? Oder ist das ein leichter Karabinerhaken, den du öffnen kannst? Ab welchem Geld?
Grundsätzlich liegt niemand bei uns an der Kette, auch kein Spieler. Wir sind sehr, sehr froh, dass Alexis in Augsburg ist. Er hat letztes Jahr gezeigt, dass er ein absoluter Unterschiedsspieler ist für uns. Er hat in der Bundesliga sehr stark auf sich aufmerksam gemacht. Deswegen ist es auch nicht überraschend, wenn es da Interesse gibt. Aber wir haben vor der Saison gesagt, wir möchten den Kader zusammenhalten. Wir möchten sportliche Qualität nicht abgeben. Und der Standpunkt ist immer nur unverändert. Das hat zwar Stuttgart auch gesagt. Und dann einen Tag später war es wieder anders. Aber wir hoffen, dass am Montagabend die Situation unverändert ist und Alexis Claude Maurice ein Spiel auf dem FC Augsburg bleibt.
Was sind deine Informationen, Christian? Wir wissen ja, wenn die schon mit dem Fotografen vor der Tür lauern.
Also es soll einen ersten Austausch schon mal gegeben haben. Der VfB hat mal angeklopft, mal so ein bisschen abgetastet, wie es denn so grundsätzlich ausschaut. Also ich glaube, so die Vorstellungen, korrigiere mich gerne, liegen so bei 25 Millionen für einen Spieler. Da könnte man vielleicht sich mit dem Hund an den Tisch setzen. Aber Stuttgart ist sich da auch noch nicht ganz so sicher, ob sie so viel ausgeben wollen. Also es ist ja noch von Nizza der Buanani jetzt im Gespräch. Der
ein offensiver Flügelspieler.
Ja, also Position nicht ganz deckungsgleich, aber beide können so in der Mitte spielen, beide offensiv. Der wird wahrscheinlich heute über die Bühne gehen, der kostet so unter 20 Millionen. Und dann ist die Frage, ob sie sich dann nochmal bewegen und ob da nochmal ein Anruf bei euch kommt.
Musst du da widersprechen, die 25 Millionen, die Christian in den Raum gestellt hat?
Ja, dahingehend ja, weil wir es nie artikuliert haben und weil wir für uns einfach klar gesagt haben, wir wollen den Spieler halten. Aber so wie es für den VfB gewisse Grenzen irgendwann gibt, sich damit auseinandersetzen zu müssen, so gibt es die für uns auch. Stand jetzt gibt es keinerlei Angebote diesbezüglich. Also von daher setzen wir uns nicht mit auseinander, sondern schauen, dass unser Spieler bei uns bleibt.
Wir beobachten das auch während unserer Sendung, müssen das Ganze noch aus VfB-Sicht noch ganz kurz einbetten, denn die Diagnose von Dennis Undaff, der gestern sich möglicherweise am linken Knie verletzt hat, die kennen wir noch nicht, die ist nicht offiziell. Vielleicht gibt es dann noch mehr Handlungsbedarf beim VfB Stuttgart. Bleiben da aber natürlich dran und spielen jetzt den Pass zu Katharina zum Kaufhaus Bundesliga. Denn was passiert, wenn die Menschen mit den ganz großen Geldkübeln anrücken und einkaufen wollen?
Ja, ich würde sagen, spätestens seit diesem Sommer können wir davon sprechen, dass da irgendwie eine neue Zeitrechnung angefangen hat, denn das sind wirklich wahnsinnige Summen. Das hat Auswirkungen bis in die zweite Fußball-Bundesliga bei uns, denn der Club aus Nürnberg, der musste jetzt sein Herzstück ziehen lassen, Kaspar Janda, für eine Rekordablöse von 12 Millionen Euro an einen Zweitligisten aus England, Southampton. Und dazu hat Miroslav Klose beispielsweise gesagt, wenn ein Club mit einer gewissen Summe kommt, müssen wir das machen. So, also hat man auch ein bisschen Verständnis möglicherweise dafür. Ich nehme mal an, die Clubfans weniger. Wir schauen mal auf die großen Transfers, die wir in diesem Sommer gesehen haben. Auf die ganz, ganz großen, die Top 5, um genau zu sein. Wenn wir die hier alle mal durchgehen, also ich glaube, wir alle wissen, was da passiert ist mit Florian Wirtz vorneweg, mit diesen 125 Millionen, die da Leverkusen bekommen hat. Ein Ikitike reiht sich da ein, dann Woltemade, jetzt gerade passiert. Šeško und Simmons dann von RB Leipzig gegangen. Also da haben wir noch nicht mal Gittens und Frimpong dann mit drin. Und da kommen wir auf eine relativ große Summe von 657 Millionen, die allein aus der Premier League in diesem Sommer in die Bundesliga-Kasse gespült wurden. Also das hat alles mehrere Seiten. Ich glaube, die wollen wir uns jetzt mal angucken.
Stehen bei solchen Transfersummen, bei diesem Volumen auch Berater eine gewisse Rolle. Kevin, du bist auch als Berater tätig. Du berätst viele Spieler beim Woltemade-Transfer, sagt man, wenn das jetzt rund 90 Millionen sind. Der Berater hat 10% eingestrichen. Inwiefern ist es dann auch das Interesse eines Spielers zu gehen, wenn der Berater vielleicht das empfiehlt, nur um Kasse zu machen?
Es kommt immer darauf an, natürlich, wie man einen Spieler berät. Ich glaube, ein Woltemade wird mit seinen Qualitäten immer einen guten Verein bekommen. Am Ende des Tages, wenn der Spieler, keine Ahnung, 10, 15 Millionen verdient, der Verein 90 oder 85, dann würde ich als Berater sagen, der Spieler muss entscheiden. Ich würde dir einen Tipp mitgeben, aber am Ende des Tages muss der Spieler selber die Entscheidung treffen.
Fakt ist, dass die Bundesliga gefühlt nicht mehr wirklich mithalten kann. Nur die Bayern und Dortmund sind wahrscheinlich in der Lage, sich Spieler aus der Premier League zu holen. Michael, inwiefern muss man da die 50-plus-1-Regel, die ja viele Clubs in der Bundesliga ein bisschen bindet und handicapt, überdenken? Oder bist du ein Gegner davon, das zu überdenken?
Nee, grundsätzlich kann man über alles nachdenken. Also es ist erstmal weitsichtig, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die vielschichtig sind. Aber ich bin ein totaler Verfechter und wir in Augsburg von 50-plus-1. Ich glaube, wenn man hier sieht, welche Transfers in diesem Sommer über die Bühne gegangen sind, dann sind die 4 Top-Transfers weltweit aus der Bundesliga in die Premier League. Und von diesen 4 Spielern mit Wirtz und jetzt eben auch mit Woltemade, 2 Spieler, die in Deutschland ausgebildet wurden. Das heißt, es ist auch eine Chance für uns. Ich meine, was da an Geldern unterwegs ist, die dann auch nach Deutschland fließen, um unsere Clubs wieder weiterentwickeln zu können, wenn wir da zielgerichtet Wert auf den Nachwuchs legen, clever mit diesen Geldern umgehen, dann sind wir konkurrenzfähig. Das ist natürlich endlich. Mhm. Wenn irgendwo dann ein Staatsfonds kommt und Milliarden in einen Club pumpt, dann wird es irgendwann schwierig. Aber ich glaube, wir müssen weitsichtig sein, müssen mit diesen Geldern, die wir dort verdienen können, clever agieren, clever haushalten. Und dann glaube ich schon, dass die Bundesliga auch weiterhin europäisch eine Strahlkraft hat. Wir haben die vollsten Stadien, wir haben tolle Fans, wir haben eine Mitgliedermitbestimmung, die auch was wert ist. Und ich finde, wir sollten unser Licht nicht immer unter den Scheffel stecken, sondern wir sollten einfach auch das, was wir gut machen und wo wir Vorteile haben gegenüber der Premier League, nach außen transportieren, weil wir haben die besten Fans der Welt.
Stefan, wie siehst du es, an 50-plus-1 festhalten und trotzdem konkurrenzfähig zu bleiben? Ist das so einfach?
Also ich schließe mich den Worten an. Man musste natürlich und logischerweise darüber nachdenken. Es wurde ja schon mal abgestimmt, wo die Entscheidung oder das Ergebnis sehr, sehr knapp war. Mhm. Das ist halt die Frage. Aber auf der anderen Seite habe ich das nicht zu entscheiden. Das müssen die Verantwortlichen der Vereine machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in Zukunft irgendwann passiert, aber nichtsdestotrotz sind wir auch so stark. Also du hast ja eben gerade gesagt, die jungen Spieler, die wir hatten, mit Wirtz für viel Geld transferiert, mit Šeško, Ikitike, die haben alle in der Bundesliga gespielt. Also sind wir jetzt nicht so schlecht. Und ich glaube auch, wie Bayern München oder Dortmund uns vertritt international, ist auch nicht so schlecht. Eintracht Frankfurt nicht zu vergessen, Europa League gewonnen. Also wir müssen uns hier nicht verstecken und wir müssen uns auch nicht klein machen. Wir müssen dann an gewisse Dinge ran, an den Nachwuchs wahrscheinlich. Aber wie gesagt, die Bundesliga ist mega interessant, mega spannend für junge Spieler, sich weiterzuentwickeln, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Aber wir sollten uns, und das habe ich vor 2 Wochen schon mal gesagt, wir sollten uns auch nicht klein machen vor den anderen oder Angst haben vor der Premier League. Die müssen uns ja auch erstmal schlagen in diesen internationalen Wettbewerben. Und das wird mit Sicherheit auch nicht einfach. Deswegen ist diese Champions League in diesem Jahr, auch die Euro League, sehr, sehr spannend, weil dann bekommen wir die Antwort auf diese Frage. Weil jetzt stehen wir wirklich auf dem Prüfstand, zu zeigen, wie wir international oder wie die deutschen Vereine uns international vertreten. Wir haben schwierige Gegner vor der Brust, allesamt, also egal wo, in welchem Wettbewerb. Aber jetzt können wir wirklich zeigen, ob wir stark genug sind. Davon bin ich aber überzeugt.
Um die anstehenden Paarungen in der Champions League kümmern wir uns natürlich in unserer Doppelpass-Sendung. Ebenfalls schauen wir genau auf den Weg des FC Augsburg, der einer ist, der sich toll entwickelt und noch lange nicht am Ende ist. Und hinterfragen auch den möglichen Transfer von Nicholas Jackson. Chelsea zu Bayern oder doch nicht? Rolle rückwärts. Gleich bei uns im Doppelpass. Begleitet von Hajo von Haden und Band. Und wir blicken auf den gestrigen Abend, das Topspiel in der Fußball-Bundesliga, Augsburg gegen die Bayern. Michael, ihr habt euch wieder Sympathiepunkte geholt. Leider gestern Abend aus eurer Sicht keine sportlichen.
Viertes Pflichtspiel, vierter Sieg. Auf dem Papier ein makelloser Saisonstart. Bayern wirft zwar diverse Großchancen, zum Teil fahrlässig weg, trotzdem sieht es lange nach einer locker lässigen Kaffeefahrt nach Augsburg aus. Die Tormaschine läuft auch ohne die letzte Effizienz. Entsprechend gute Stimmung bei Dresen und Heiner. Nur Eberl traut dem Braten auch nach dem dritten Tor noch nicht. Und wie schon im Pokal vor 4 Tagen wirft Bayern wieder eine klare Führung weg. 2 Gegentore nach krassen Abwehrfehlern in nur 12 Minuten. Und Augsburg ist plötzlich wieder im Spiel. Ein sichtbarer Stimmungskiller für die Bosse. Und die Erkenntnis, dass Bayern hinten noch nicht sattelfest ist.
Sie kratzen, beißen, kämpfen um jede Situation. Und das weiß man, wenn man jetzt hier auswärts antreten muss.
Muss sich Bayern defensiv noch verstärken? Eine Frage, die sich die Bosse womöglich zu spät stellen, einen Tag vor Transferende. Augsburg verpasst den Ausgleich denkbar knapp. Die Frage, die sich Vincent Kompany stellt, könnte daher lauten: Wie kann so ein Spiel am Ende eigentlich noch so eng werden?
Und vielleicht finden wir eine Antwort darauf. Der Mann, der das Spiel gestern Abend kommentiert hat, Wolfi, wie konnte es aus Bayerns Sicht noch so eng werden? Was ist deine Erklärung?
In England würde man sagen, funny old game. Also es ist immer noch das alte Spiel. Du kannst es bis zu einem gewissen Grad, kannst du es beeinflussen, aber eben halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und sie haben einen gewissen Chancenwucher betrieben, sind aber auch auf sehr widerspenstige Augsburger getroffen. Also das gehört zur Wahrheit schon auch mit dazu, die sich auch beim 3-0 nicht auf den Rücken gelegt haben wie so ein Maikäfer und alle Viere von sich gestreckt haben, sondern weiterhin dran geglaubt haben. Das ist also, und der Glaube hilft dann in dem Moment und die Effizienz dann auch. Und dann können sie zumindest noch mal dran riechen. Also einen wirklich seriösen Erklärungsansatz gibt es nicht. Die Bayern haben letztes Jahr schon mit einer ähnlichen Problematik zu tun gehabt, dass sie vielleicht zu lebensbejahend standen, auch dann bei 3-0. Das ist ihnen dann 1-2 Mal um die Ohren geflogen, dann standen sie wieder stabiler und dann war das Ding auch befriedet. Vielleicht ist das die Konsequenz daraus, aber grundsätzlich glaube ich, dass Augsburg einen guten Job gemacht hat und die Bayern einfach zu früh einen Haken dran hatten.
Die Frage ist, ob das überhaupt passieren darf oder wie das so einer Bayern-Mannschaft passieren kann, wenn wir haben es gerade im Beitrag gesehen, ein paar Tage zuvor im Pokal ähnlich lief, Stefan.
Ja, aber das ist ja im Fußball so. Dortmund hat es in Pauli auch erwischt, führen 3-1, kriegen noch 2.
Leverkusen in Bremen.
So, dann geht natürlich der Gegner immer so ziemlich all in. Augsburg ist ein unangenehmer Gegner für Bayern München. Sie haben sich oft schwer getan gegen Augsburg, überhaupt keine Frage. Vielleicht ist immer so ein Bruch im Spiel der Bayern, wenn es zu diesen Auswechslungen kommt. Das ist mir ein bisschen aufgefallen in den letzten Spielen, wie in Wiesbaden oder jetzt gegen Augsburg auch. Dann hast du nicht mehr diese Ordnung, weil normalerweise Bayern München, wenn sie führen, 2-0 im Pokal oder 3-0 gegen Augsburg, musst du das Spektakuläre mal zur Seite schieben, sondern du musst die Spielkontrolle haben. Und das sehe ich bei Bayern München nicht. Und dann ist ein Bruch im Spiel. Und wie gesagt, Augsburg geht dann all in, belohnt sich zweimal und schnuppert noch am dritten. Aber unterm Strich muss ich auch sagen, das ist im Fußball auch normal. Also ein Stück weit. Sollte aber einer absoluten Spitzenmannschaft nicht so häufig passieren.
Als du gerade von den Wechseln sprachst, hat Christian wohlwollend genickt.
Bedeutet ja, das ist von der Bild-Zeitung, ne? Nickt dann nochmal.
Ja, abgenickt. Das bedeutet, dass in dem Sinne die zweite Reihe nicht stark genug ist und diese These aus dem Beitrag, ob die Bayern noch über defensive Verstärkung nachdenken sollten. Wie siehst du es, Christian?
Ja, ich habe schon ein bisschen flapsig bei uns im Podcast gesagt. Also wenn du das Spiel nochmal spannend machen willst, dann wechselst du einfach Sascha Boje nochmal ein. Also. Also war sehr, sehr unglücklich. Ich habe es jetzt auch nicht ganz verstanden. Wir haben ja schon mal, bei Inter Mailand hat man eine ähnliche Situation. Also er ist in dieser Mannschaft einfach diesem Niveau nicht gewachsen. Mich wundert, dass Kompany ihn bringt. Andererseits muss man mal sagen, es ist natürlich die Breite im Kader aktuell auch nicht da. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, ja, Defensivverstärkungen werden immer gut, aber es ist natürlich jetzt Ito noch verletzt, es ist Davis noch verletzt, da kommt noch viel Qualität rein. Aber ich hatte teilweise schon das Gefühl, auch wenn ich Kompany in der Pressekonferenz danach gesehen habe, der wirkte wirklich bedient. Daneben war Sandro Wagner on fire. Und Kompany eigentlich so ein bisschen ratlos.
Also unpassend zum Ergebnis.
Ja, total. Also es waren zwei Welten. Also ich glaube, dass Kompany das wirklich bedrückt, diese Situation. Da kam gerade diese Jackson-Meldung, das hat er ja auch erst ums Spiel mitbekommen. Er weiß und die Mannschaft weiß, dass der Kader zu dünn ist für internationale Ansprüche. Es gab ja einen Vorstoß von der Mannschaft. Also ich glaube, Manuel Neuer und Harry Kane sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie bei Bayern Kaderpolitik machen. Und wenn sich beide dann nach dem Leipzig-Spiel dahingestellt haben und gesagt haben, wir brauchen mehr, dass Kompany extra an den Tegernsee fährt mit einem Sportboss und bei Hoeneß nochmal vorspricht und sagt, wir brauchen noch mehr Qualität, dann sind das Alarmsignale für den Kader. Ich muss sagen, mir tut Max Eberl so ein bisschen leid. Einerseits, wenn die Oberbosse sagen, wir holen den Wirtz für 150 oder 100, wir holen den Woltemade für 55, aber der Sportvorstand, der muss schauen, dass er Leihspieler kriegt, dann ist es natürlich, jeder weiß es, jeder weiß, Bayern steht unter Druck, jeder weiß, Max Eberl darf nur leihen, dann ist es natürlich schon sehr, sehr schwierig zu agieren.
Und er darf keine hohen Gehälter mehr
aus. Und er darf keine hohen Gehälter. Also ich muss sagen, also wenn Nicholas Jackson jetzt nicht klappt, wäre ich jetzt nicht so unglücklich. Ich halte den für einen Spieler, der jetzt in England ist er als Chancentod bekannt. Ich würde auch sagen, nicht unbedingt die Nummer 9 ist die wichtigste Position. Max Eberl hatte die richtige Idee. Er wollte zum Beispiel Christopher Nkunku holen. Er wollte Xavi Simmons holen. Das wären Spieler gewesen, die von der Position her im Kader weitergeholfen hätten. Beide durfte er nicht holen. Er darf nur leihen. Aber wenn wir jetzt den Jackson hochrechnen, also letzter Stand ist ja so, Chelsea hat sich jetzt nochmal anders überlegt. Bayern München wird ihn doch bekommen, allerdings nicht zur Leihe, also nur zum Kaufen. Also man merkt, die spielen jetzt Ping-Pong, weil die wissen, die Bayern stehen unter Druck und das ist sehr, sehr unglücklich.
Wir müssen an dieser Stelle feststellen, das ist dein letzter Stand von vor der Sendung wahrscheinlich, weil Katharina Kleinfeld natürlich auch während der Sendung die Ohren und die Augen immer auf diesen Themen hat. Katharina, was ist denn der aktuelle Stand Allgemeinen?
Das ist schon sehr richtig, aber ich glaube, wir bringen noch mal alle auf einen Stand, weil ich glaube, viele haben mitbekommen, da ging es drunter und drüber in dieser Personalie, Jackson. Aber was ist jetzt tatsächlich passiert? Der kam also hierher, weil man sich schon geeinigt hatte, also die Bayern mit Chelsea, auf eben eine Leihe, wie ja gerade angesprochen wurde. Das ist genau das Szenario, was die Bayern wollten. Und da wurde Ja gesagt von Chelsea-Seite. Das heißt, der Spieler war hier gestern Nachmittag und sollte den Medizincheck absolvieren. Der wiederum hat dann aber nicht stattgefunden, weil Chelsea dann plötzlich gesagt hat, Moment, das wollen wir nicht, denn unser Stürmer Liam Delap, der hat sich gerade verletzt im Spiel gegen Tottenham. Das wiederum bringt Chelsea in eine ganz neue Situation. Und dann hat Max Eberl ja gestern Abend gesagt, ja, wir müssen ihn wieder gehen lassen. Aber hier, und das ist eben auch nochmal interessant, haben wir ein Foto, was von dem Berater Kamara gepostet wurde, der alles mit seinem Team und mit Jackson daran setzen wollte, dass es doch noch irgendwie funktioniert und hat gesagt, nee, das Flugzeug, das hebt nicht mehr ab. München mit einem Herzchen versehen, also die Jackson-Seite, die kämpft, die will da weitermachen und es irgendwie über die Bühne bringen. Und dann tauchte jetzt wohl eben ein neues Szenario auf. Chelsea hat laut Sky-Bericht ein neues Angebot unterbreitet den Münchnern. Es geht um den Kauf, weil sie selbst natürlich finanzielle Mittel brauchen, um dann geeigneten Ersatz jetzt noch so schnell zu bekommen. Und da wiederum ist dann die Frage, wie geht's jetzt weiter? Also das ist der aktuelle Stand bei Nicholas Jackson.
Es ist schon ein wenig seltsam, wie es anmutet, dass man so den Eindruck jetzt hat, dass Chelsea so ein bisschen mit den Bayern spielt, davor auch Stuttgart mit Woltemade, dann Leverkusen und Wirtz, irgendwie die Rolle der Bayern, die noch nicht so greifbar ist. Wir wollen jetzt ganz kurz aber beim Duell Bayern gegen Chelsea nicht nur auf dem Transfermarkt bleiben, denn Chelsea ist auch Bayern-Gegner in der Champions League am 17.09. das erste Spiel. Und dabei kommt es bei uns auf Sport 1 zu einem, ich denke, lang ersehnten Comeback.
Das ist so geil! Das war das live auf Sport 1.
Der Fan-Talk am 17. September um 20.15 Uhr auf Sport 1.
Der Fan-Talk ist zurück auf Sport 1. Die Live-Begleitung zu den Champions-League-Partien Mittwoch 17.09. mit Bayern und Chelsea. Ich glaube, das wird ein herausragender und emotionaler, atmosphärischer Abend. Das Spiel gestern Abend in Augsburg. Ihr seid auf 2:3 rangekommen, habt nochmal geschnuppert. Davor muss man aber sagen, haben die Bayern schon ein bisschen die Muskeln spielen lassen. Hier das 1:0, Serge Gnabry. Das 2:3 ist das. Ja. Richtig. Dann, Michael, bitte dein Gefühl bei diesem Tor.
Freude, logischerweise. Hoffnung, wie man bei Sandro aussieht, ebenso.
Wie lange hält er das durch über die Saison, diese Ausbrüche?
Sandro hat genügend Energie. Also das reicht nicht nur für 34 Spiele, sondern auch für mehr. Im Zweifel im Pokal, ein, zwei Runden. Also von daher, da habe ich keine Sorge. Aber natürlich nach dem Tor ist bei jedem im Stadion aufgekeimt, so, jetzt haben wir die Chance, das Spiel zu drehen. Und ich glaube, das hat Bayern schon wehgetan. Also das gemerkt, dass da eine Verunsicherung sich breit macht. Sie waren nimmer so kompakt, sie waren nimmer geordnet. Und es wurde ein bisschen ein wildes Spiel, was wir auch provoziert haben. Und wir hatten dann nur 2-3 Situationen, wo es wirklich eng war. Und leider haben wir es nicht reingemacht. Sonst wäre wahrscheinlich die Schlagzeile in der Bild eine etwas andere gewesen.
Warum seid ihr so unangenehm?
Ich glaube, das gehört ein Stück weit zu unserer DNA, dass wir einfach in Augsburg ein sehr unangenehmer Gegner sein möchten, dass wir wahrscheinlich auch wehtun. Also die Bayern fahren sehr, sehr ungern nach Augsburg. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die letzten Spiele anzuschauen. Die letzten 4 Heimspiele haben wir 2-mal in Augsburg gewonnen in der Liga. Und das schwingt schon ein Stück weit mit. Es ist einfach unangenehm, bei uns zu spielen. Und wenn wir eben diese DNA auf den Platz bringen und dann gepaart mit dem, was wir gestern auch aufs Feld gebracht haben, mutig zu agieren, aktiv zu agieren, mitzuspielen, dann ist es wahrscheinlich für viele Mannschaften unangenehm, nach Augsburg zu kommen. Und das wollen wir uns bewahren. Und das haben wir gestern nach dem 0:3 sehr, sehr gut gemacht.
Eine Szene war, glaube ich, den meisten im Stadion extrem unangenehm. Wolfi, du hast es kommentiert, ja. Der Zusammenprall Bui gegen Fellhauer. Foul, gelb war die Entscheidung. Wie hast du es gesehen? Wie siehst du es heute?
Es sieht natürlich brutal aus. Ich glaube trotzdem, dass die Entscheidung richtig ist, weil es einfach ein unglücklicher Zusammenprall ist. Man kann jetzt, so hat ja auch Sandro argumentiert, der weiß voll, was er tut, geht voll in den Mann. Je langsamer man sich's anguckt, umso mehr sieht es dann wirklich eine Attentat aus. Aber wenn du die ganze Dynamik siehst, da ist der Blick ist zum Ball. Es ist einfach unglücklich. Deshalb finde ich gelb okay, aber es mutet, ich kann schon verstehen, dass auch aus der Emotion heraus es so anmutet, dass gelb eben nicht ausreichend ist, aber ich finde, also wenn mir jetzt nicht ein ehemaliger Profi irgendwas anderes sagt, ist es mit gelb ausreichend bewertet. Das ist schon dramatisch, wie es ihm dann ging und wie er da lag. Also die Bilder sind sehr dramatisch. Ich weiß nicht, ob es einen neuen Stand gibt mittlerweile, ob es tatsächlich nur eine schwere Gehirnerschütterung ist oder ob es mehr ist.
Ich habe heute Morgen noch mit Felle telefoniert. Er hat eine schwere Gehirnerschütterung, er hat auch Frakturen im Gesicht.
Oh Mann.
Gott sei Dank nur kleine Frakturen. Er muss nicht operiert werden, das ist das Positive. Er hat mir am Telefon dann auch gesagt, er hat schon noch Schmerzen und der Kopf tut auch ein bisschen weh, aber er hat mit einem Augenzwinkern gesagt, da ist ja auch nicht so viel drin. Also von daher wird das auch wieder. Und wenn man eben die Szene sieht, dann ist es das Gute bei Felle. Es ist ein unglaublich toller Typ und ein Kämpfer vor dem Herrn. Und so eine Aussage zeigt dann auch am nächsten Morgen, dass er das annimmt, dass er weiß, okay, das ist eine scheiß Situation, aber ich will zurückkommen. Und er hat auch gesagt, er möchte den Pauli sofort wieder spielen. Und es ist ein richtig, richtig guter Junge, den wir da verpflichtet haben. Und die Szene sieht brutal aus. Ich möchte an der Stelle aber auch eines mal erwähnen, weil ich es auch in den sozialen Medien so ein bisschen mitbekommen habe, was dann für ein Shitstorm auf Sacha Boey entsteht. Ja, er hätte sich gestern entschuldigen können direkt nach der Szene. Es hätte er auch machen sollen. Aber dem Jungen, glaube ich, wird schon ein bisschen Unrecht getan. Ich sehe es wie Wolf. Der schaut nur auf den Ball, der will nicht in den Gegenspieler rein. Er hat leider den Blick für Fälle nicht und deswegen ist es ein unglücklicher Zusammenprall. Aber wir tun alle gut daran und ich finde auch vorhin die Aussage in die Richtung so ein bisschen flapsig zu sagen, naja, wenn der reinkommt, dann wird es dann wieder schwierig. Wir sollten uns alle ein bisschen runterregulieren. Es ist immer nur ein Mensch, der da im Mittelpunkt steht, der hat es nicht mit Absicht gemacht und da würde ich an jeden appellieren, mal ein bisschen runter zu gehen vom Gas.
Als Einordnung müssen wir sagen, wir wissen seitens des FC Bayern, dass sich Max Eberl auch schon beim Spieler gemeldet hat und sich da auch nochmal entschuldigt hat und offenbar mit ihm gesprochen hat. Das als Gesamteinordnung und die Aufregung Sandro Wagners bei dieser Szene ging vornehmlich nicht um das Einsteigen und das Agieren in dieser Aktion von Sacha Boey, sondern vielmehr um das, was danach geschehen ist. Sandro Wagner an unser Mikrofon nach Schlusspfiff mit der Erklärung.
Ich habe mich ärgert, dass ich war ja auch ein Spieler, habe immer mal wieder auch, glaube ich, mal einen weggetreten, aber immer Entschuldigung gesagt. Aber wenn du halt einen im Luftzweikampf so abräumst und dann siehst, okay, er ist benommen, er hat das ganze Gesicht aufgeschifft und ganz cool weg ist, das macht man nicht, das ist kein Sportsmann und vor allem hat mich auch gestört, dass die Bayernbank aufgesprungen ist und gesagt hat, das war nicht mal ein Foul. Fand ich nicht cool.
Fand er nicht cool. Das war der Post von Sacha Boey auf Instagram noch. Ich glaube, am späten Abend gestern, sorry again for what happened and get well soon. Kevin, wie verhält man sich da richtig auf dem Platz? Weiß man das als Spieler, wenn man da zusammenprallt? Jetzt habe ich was verursacht, jetzt muss ich mich direkt entschuldigen oder kann man da noch gehandicapt sein? Wie hast du es damals gefühlt, weil Wolfi gemeint hat, Spielersicht wäre entscheidend?
Ja, ich denke, natürlich sieht man, dass es nicht absichtlich war. Der wollte zum Ball hingehen und ich denke, in dem Moment, wo der hochspringt, dreht er sich zweimal und läuft automatisch weg. Danach merkt er, okay, der Spieler liegt am Boden und natürlich schreit auch Sandro Wagner und dann geht er zurück. Und ich denke, das ist Fußball. Es passieren solche Aktionen, der entschuldigt sich und da soll man dann auch gut sein. Natürlich tut es weh für die Augsburger, die wirklich da dran waren und ein Spieler, der wichtig ist, vielleicht mal ausfällt. Aber wie gesagt, vielleicht ist er auch gegen St. Pauli wieder dabei und alles ist wieder gut.
Und St. Sandro hat es ja noch ein bisschen später relativiert mit ein bisschen Abstand auf der Pressekonferenz. Er hat natürlich gesagt, naja, du siehst die Mutter von dem Wein, du siehst die Geschwister weinen. Das geht dir schon nahe, aber die Bayern müssen sich danach auch in der Kabine dann nochmal entschuldigt haben. Kompanie hat es nochmal klargestellt. Man will natürlich, denkt erstmal ans Wohl der Spieler, aber war natürlich in der Situation, in der Erstbewertung natürlich schon sehr, sehr hitzig.
Es ist alles richtig gesagt worden, überhaupt keine Frage. Die Frage muss man sich aber stellen, diese Szene ist im Niemandsland. Also es gilt hier nicht, das eigene Tor zu verteidigen, 5 Meter vor der Torlinie, sondern im Niemandsland. Gehe ich überhaupt so in einen Zweikampf rein? Muss ich da überhaupt in das Luftduell rein, fast an der Mittellinie, Außenlinie?
Aber da kommt auf den Spieler Boey, der vielleicht momentan nicht so stark dabei ist, ist schon bei Pässe schon nicht so gut dabei, dann kommt er noch zu spät. Ich glaube, der Spieler selber ist unsicher. Und dann passiert solche Aktionen. Er denkt, der kommt zum Ball hin und dann fällt diese eine Sekunde, wo es dann knallt.
Also Absicht war es nicht, das ist klar. Na klar, also das möchte ich hier auch rausstellen. Du hast auch recht mit der gelben Karte, auch in der Konsequenz die richtige, dass die Entschuldigung fehlte. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ich finde auch die Worte vom Sascha jetzt im Nachhinein jetzt nicht so herzlich. Das war eher so, aber sowas passiert im Fußball. Also da gibt es auch noch andere Foulspiele, die noch böser sind. Aber da haben wir im Laufe der Saison mit Sicherheit noch das Öfteren.
Die Musik müsst ihr eigentlich spielen. Sowas passiert im Fußball.
Warum spielt ihr Musik, wenn er das sagt? Was heißt das jetzt? Ist es eine Phrase, oder wie?
Ja.
Sowas passiert im Fußball, ist doch keine Frage.
Wir hatten ja vorher auch schon so einen Grenzfall bei Michi. Jetzt muss ich ihn doch verpetzen, aber eigentlich schuldet er auch noch 3 Euro. Ja, Licht unter Scheffel stellen.
Vielen Dank für die ersten Zahlungen heute. Ich möchte an der Stelle sagen, Felle Fellhauer, natürlich auch von unserer Seite aus, gute Besserung. Wir drücken die Daumen, dass er schnell wieder fit ist und auch gegen St. Pauli angreifen kann im Sinne des FC Augsburg und der Liga. Dazu Sandro Wagner, wie er sich da hingestellt hat und seinen Spieler verteidigt hat. Ich glaube, das ist wünschenswert. Wir wollen Typen, wir haben einen Typen und über diesen Typen und den FC Augsburg sprechen wir jetzt nach einem Spot von unserem Sportwettenpartner. Damit sind wir zurück. Römer-Look. Sieht schon cool aus. Kämpfen und siegen. Es gibt dieses Römer-Trikot. Michael, was steckt da für eine Idee, für einen Gedanke dahinter bei euch?
Keine Idee, sondern wir haben einfach nur die Gründungsgeschichte der Stadt Augsburg aufgegriffen. Eben, wir sind eine Römerstadt. Wir haben uns letztes Jahr mit dem Thema Römer intensiver auseinandergesetzt, haben das erste Mal ein Römer-Trikot an den Start bekommen und wollen dadurch einfach auch ein Stück weit Identität schaffen zwischen Club, zwischen den Menschen, zwischen der Stadt und eben der Historie. Und das ist uns, glaube ich, in den letzten 2 Jahren ganz gut gelungen.
Ist das dann auch dieser Vergleich, der sich dann aufdrängt mit den Gladiatoren und denen, die in der Arena kämpfen? Ist das dann zu weit hergeholt oder ist die Verbindung erwünscht?
Nee, die ist schon erwünscht. Wir haben ja auch extra ein Eisentor einbauen lassen, aus Augsburg übrigens, um zu symbolisieren, dass es wie im Kolosseum ist, wenn die Gladiatoren einlaufen.
Und hier?
Ja. Genau, hier ist es. Und das ist ja so, am Ende sind wir auch alle hier aktuell, weil es Fußball ist, weil es Brot und Spiele ist, weil es Freude macht, das zu beobachten, sich zu messen, zu kämpfen auf dem Feld mit fairen Mitteln. Und das wollen wir da ein Stück weit eben auch in Szene setzen, wollen es nochmal ganz klar plakativ rausstellen. Und das ist, glaube ich, eine schöne Idee, die bei uns kreiert wurde. Und das ist der FC Augsburg. Wir sind eine Römerstadt und das wollen wir eben auch artikulieren.
Geht alles so in die Richtung. Geht alles in die Richtung Markenbildung, Image, Sexiness, auch mit Sandro Wagner, einen Trainer verpflichtet, der das natürlich nach draußen transportiert, der nach 2 Spieltagen jetzt tatsächlich sehr, sehr gut auf Augsburg passt und den Fokus dahin lenkt. Es gibt einen anderen Trainer, bei dem wird jetzt schon von einem Missverständnis gesprochen und das ist der Leverkusener Trainer Ten Hag, gestern in Bremen nach einem 3-1. Das Spiel noch aus der Hand gegeben und nur unentschieden gespielt. Das nach einer kurzen Unterbrechung bei uns und Ihre Chance, 75.000 Euro zu gewinnen. Zurück live aus dem Hilton Airport in München, begleitet von Hajo, von Adel und Ben. Der Doppelpass. Wir wissen alle, Augsburg wird immer sexier und Gleiches gilt auch für Vancouver. Der Querpass zu Katharina Kleinfeld.
Zumindest wird Vancouver auch hier immer bekannter. Und das dank Thomas Müller. Und natürlich gibt es keinen Doppelpass ohne Neues aus Vancouver. Das haben wir versprochen, seitdem er da drüben ist. Die MLS, die hat gerade spielfrei, aber Thomas Müller wäre nicht Thomas Müller, wenn er nicht doch trotzdem für Schlagzeilen sorgen würde. Er hat nämlich die Nominierung der US-Nationalmannschaft geleakt. So ein bisschen aus Versehen ist da Pochettino zuvor gekommen. Es geht um seinen Kollegen Tristan Blackmon.
During international break in October, we were missing some guys at this moment. Tristan now is nominated for the USA, so I... Oh. If he plays good today, the game is already played. Yeah. Yeah, in the end it is what it is. I heard what I heard. Congrats to Tristan. And congrats to USA.
Ja, Thomas Müller. Wir vermissen hier schon ein bisschen, ne? Aber das Schöne ist ja, wie gesagt, er versorgt uns von da drüben. Also er ist nicht nur als Fußballer rübergegangen, sondern gewissermaßen auch als Entertainer. Und einer war ja hier in der Runde ganz nah dran zuletzt, ne, Christian?
Und zwar rein zufällig auf dem gleichen Flieger, Christian. Wie war diese Zeit mit ihm dort drüben und was hat Thomas Müller da bewegt und schon freigesetzt? Was hast du beobachtet? Ich nehme an, du hast ihn sehr, sehr, sehr eng verfolgt.
Ja, wir waren natürlich nah dran. Das ist das Ziel bei uns bei Bild. Ich war tatsächlich am gleichen Flieger in der Business Class und so wie wir ihn da erleben, so ist er halt. Also man muss sich vorstellen, wir fliegen 10 Stunden und keiner in der Business Class macht die Augen zu, weil Thomas Müller eigentlich die ganze Zeit redet, turnt und irgendwie wir fliegen 7 Stunden. Auf einmal fällt ihm ein, ich habe noch gar keinen Witz. Ich brauche für die Präsentation einen Witz. Und dann alle schon, ja, okay, er fängt zu Google an. Witz 1, Witz 2, Witz 10. Und irgendwann sagt er so, nach 12 Witzen, Mann, die gehen ja alle über Regen. Das hat mir keiner erzählt.
Also ist Vancouver quasi das Hamburg Kanadas?
Ja, Vancouver ist angesagt. Und ihr seht ja, er hat sich eingelebt. Er ist der Führungsfigur. Alle hören auf ihn. Der Verein ist auf ihn fokussiert. Und das Wichtige war ihm halt, dass es jetzt nicht nur Show ist, sondern sportlich. Und da ist er halt ein absoluter Leader auf dem Platz. Und das hat man in den ersten Spielen auch gesehen.
Ja, und wir werden seine Zeit da drüben natürlich genauso wie ihr verfolgen und auch jeden Sonntag im Doppelpass hier irgendein nettes Schmankerl platzieren. Verfolgen das und auch den Weg des FC Augsburg, zu dem wir jetzt kommen. Und das tun wir erstmal mit einigen Augenzwinkern.
Die Wagner-Festspiele finden neuerdings in Augsburg statt. Der FCA wird jedenfalls gerade wach geküsst. Seit Sandro Wagner hier Trainer ist, sind die Schwaben keine graue Maus mehr, sondern der heißeste Scheiß der Bundesliga. So schaut's aus. Seit 14 Jahren spielt der FCA ununterbrochen in der ersten Liga. Und wen hat's außerhalb von Augsburg interessiert? Keine, also jedenfalls nicht wirklich viele. So schaut's aus. Michael Ströll hat gut schmunzeln. Beim FCA ist plötzlich alles anders. Man kennt zwar immer noch kaum einen Spieler, aber der Club ist in aller Munde durch die Strahlkraft eines Supercharismatikers und seiner unverblümten Ehrlichkeit.
Ich könnte viel sympathischer verkaufen und könnte jetzt sagen, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zum Training oder mit der Straßenbahn. Aber das bin ich nicht. Ich fahre mit Porsche zum Training und fühle mich damit wohl.
Wie mit dem Porsche verläuft auch Wagners Trainerkarriere. Er verzichtet auf eine lange Ochsentour in der zweiten oder dritten Liga.
Ich habe mich auf Fußball konzentriert, weil da braucht man kein Studium. Kann man von der Hauptschule direkt in die Bundesliga.
So schaut's aus. Böse Zungen könnten jetzt sagen, was für ein Risiko, einen Mann zu verpflichten, der in der Bundesliga zwar schon auf der Ersatzbank, aber noch nie auf der Trainerbank gesessen ist. Diesen Unkenrufern sei gesagt, es gab schon Co-Trainer der Nationalmannschaft, die erst danach in der Bundesliga so richtig voll durchgestartet sind. Ihre Namen? Udo Lattek und Hansi Flick. Noch Fragen? So schaut's aus. Wir fassen zusammen. Der FC Augsburg ist durch Sandro Wagner plötzlich ziemlich sexy geworden. Aber wie lange bleibt der FCA sexy für Wagner? Der Bundesliga-Trainer-Rookie nimmt es nämlich mit seinen Verträgen nicht so bierernst. Vorzeitiger Abflug in Darmstadt. Die Fliege gemacht in Hoffenheim. Servus gesagt in München. Nicht mehr zurückgegangen nach China. Und die Kündigung eingereicht beim DFB. Nur in Unterhaching hat Wagner in den letzten 10 Jahren ein einziges Mal seinen Vertrag erfüllt. Sein Vertrag in Augsburg läuft bis 2028. Mal sehen, wie lange die Schwaben für den wechselfreudigen Wagner die beste Option sind. Für ihn gilt nämlich, drum prüfe, wer sich vertraglich bindet, wann sich etwas Besseres findet. So schaut's aus.
Wir haben an mehreren Stellen herzhaft gelacht. Michael, du auch. Ihr habt natürlich einen Plan mit Sandro und wisst genau, warum ihr ihn geholt habt. Trotzdem muss euch ja dieses Vertragsdetail bewusst gewesen sein, dass er die Verträge nicht immer beendet hat oder nie. Gab es das, dass ihr darüber gesprochen habt vor Abschluss eines Vertrags? Was wäre, wenn?
Nee, überhaupt nicht, um ehrlich zu sein, weil der Spieler Sandro Wagner, glaube ich, auch total anders tickt als der Cheftrainer Sandro Wagner. Wenn man es da ganz genau nimmt, der hat ja eine Cheftrainerstation, da hat er den Vertrag erfüllt, das war in Unterhaching. Von daher haben wir da keinerlei Sorge und der Einspieler war wirklich sehr amüsant und wir können ja auch ein bisschen selber über uns lachen. Von daher Kompliment an die ganze Redaktion.
Ja, der Dank geht an Norman Zolleder. hat in eurer Suche nach einem neuen Trainer für Sandro Wagner gesprochen?
Eine klare Spielidee. Er steht für aktiven, mutigen Fußball. Er ist ein unglaublich akribischer Trainer. Er setzt sich wirklich mit jedem Detail auseinander. Er will Spieler besser machen. Er ist ein absoluter Menschenfänger. Das war auch das, was man in vielen Gesprächen eben gehört hat. Er hat eine unglaublich enge Bindung zu den Jungs. Er hat eine sehr soziale und empathische Ader, auch wenn man das ab und zu, wie bei der Aussage mit dem Porsche, vielleicht nicht vermutet. Aber er ist ein richtig, richtig guter Trainer. Inhaltlich sehr, sehr stark, aber ist auch ein toller Mensch. Und deswegen hat das absolut gematcht und passt sehr, sehr gut zum FC Augsburg.
Wie gut, Wolfi, passt dieser extrovertierte Typ zum bisher eher introvertierten Verein?
Extrem gut, extrem gut. Und ich habe großen Respekt, das klang ja auch im Beitrag an, wie selbstreflektiert der FC Augsburg im vergangenen Sommer gehandelt hat. Weil das tatsächlich ja so war, dass außerhalb der Stadtgrenzen das niemanden interessiert hat, wirklich interessiert hat, was in Augsburg vor sich geht. Die sind seit 2011 Erstligist, haben im vergangenen Jahr das, glaube ich, drittbeste Ergebnis ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit erzielt und es bestand sportlich nicht wirklich die Notwendigkeit, irgendetwas zu verändern. Aber dann trotzdem als Verein zu sagen, wir wollen den nächsten Schritt gehen, wir brauchen eine größere Strahlkraft, wir brauchen ein anderes Image, wir brauchen auch einen sportlichen Wandel und darauf zu reagieren und trotz dieser eigentlich guten Saison für den FCA sich so umzustellen, Image zu verändern, einen Trainer an die Seitenlinie zu holen, der noch Novize ist, aber der natürlich eine extreme Strahlkraft hat, das nötigt mir großen Respekt ab, weil das wirklich sehr selbstreflektiert ist und das finde ich toll. Grundsätzlich glaube ich, dass Sandro Wagner ein exzellenter Trainer ist, weil er das ist, was er als Spieler nicht war, nämlich demütig. Demütig der Aufgabe gegenüber und demütig dem Club gegenüber und demütig auch den eigenen Aufgaben oder den eigenen Fähigkeiten gegenüber. Der macht ja immer noch seine Trainerausbildung, das wird den noch bis Dezember beschäftigen. Das heißt, der Verein muss dann immer mal wieder eine Entschuldigung schreiben, damit er eine Stunde früher gehen kann. So geschehen in der vergangenen Woche, dass da ein Training stattfinden konnte. Und er ist sehr nah bei sich, auch wenn er lautstark ist, glaube ich, dass er diese, und das sieht man auch dieser Trainerkarriere an, mit Unterhaching, Co-Trainer, Nationalmannschaft, er baut es sukzessive auf. Insofern sehe ich jetzt auch nicht die Gefahr, was du vorhin angesprochen hast, dass er jetzt nach einem Jahr sagt, ich gehe für 90 Millionen zu Newcastle United. Also ich glaube, dass sie ganz lange was voneinander haben werden und gemeinsam den nächsten Schritt gehen, der FCA als Club, Sandro Wagner als Trainer und dann mal gucken, wo es hinführt.
Stichwort Demut, weil du es gerade angesprochen hast. Er wirkte so am ersten und zweiten Spieltag vorwiegend wegen der Aufgabe. Gestern nach Schlusspfiff hat er etwas gesagt, das wir in Sachen Demut jetzt bitte gleich bewerten. Erstmal hören wir rein und schauen wir rein.
Ich sehe es nicht, dass wir weniger Qualität haben als Bayern. Sehen Sie vielleicht so, ich sehe das nicht so. Ich sehe mich, auf keiner Position im ganzen Verein uns weniger von der Qualität aufgestellt.
Das klingt so, als würden Sie um die Meisterschaft spielen.
Nee, das nicht. Das ist ja auch wieder Ihre Interpretation. Aber warum soll ich jetzt sagen, wir haben weniger Qualität als Bayern München?
Warum sollte er das sagen, Christian Falk, in Sachen Demut, Interpretation? Du kennst Sandro Wagner, wie war es gemeint?
Ja, also ich meine, ich glaube, das ist ja das, was er diesem Club vorlebt. Also nochmal Glückwunsch an die Verpflichtung. Da waren ja wirklich sehr, sehr viele Clubs hinten dran. Hoffenheim hätte ihn gerne gehabt.
Leipzig, da war er ja Spieler auch.
Ja, Leipzig hat ihn beobachtet. Aber das ist halt Sandro Wagner und das ist das, was er den Spielern gibt. Also ich finde, ihn zu reduzieren immer so auf, das ist einer, der Sprüche klopft. Ich meine, der impft es wirklich den Spielern ein, was er mit den Spielern macht. Auch abseits des Platzes. Und der glaubt es in diesem Moment auch. Und das glauben dann auch die Spieler. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich fand ja auch bei der Pressekonferenz, da sitzt Kompanie, hat gerade 3-2 verloren, total bedient. Und Sandro Wagner sitzt da und wird dann gefragt, ob es nicht irgendwie so, ja, hätte ein Unentschieden noch reichen können. Und Sandro Wagner sagt dann nicht irgendwie, ja, ein Tor wäre schon noch gut gewesen, sondern er hätte sich 2 Tore gewünscht. Also er wollte gewinnen. Und wenn man das im Stadion erlebt hat, Wolfi, du warst dabei, das war ja eine Symbiose, Mannschaft, Wagner, Fans. Das ist ganz, ganz speziell.
Ja, und er ist ja dann auch Pusher. Und das ist so ein, das glaube ich, braucht der FC Augsburg, so ein Erweckererlebnis. Und ich glaube, dass er das jetzt hier auch sehr, sehr bewusst setzt, also diese Lautstärke auch sehr bewusst setzt, das hat jetzt mit Demut, gebe ich dir recht, nicht so sehr viel zu tun, aber das hat damit zu tun, dass er glaubwürdig bleibt vor der eigenen Mannschaft. Er kann nicht die ganze Woche predigen, 6-Punkte-Start und kann dann sagen, er ist mit einer guten Leistung und einer knappen Niederlage zufrieden. Das passt nicht zusammen. Also das ist ja zutiefst authentisch, dann seine Unzufriedenheit auch zur Schau zu stellen. Und er sagt ja, ich habe nicht das Bayern-Gen, ich habe das Sandro Wagner-Gen. Und das kann der Anfang von etwas Größerem sein, für ihn und für den Club auch.
Und wenn er betont, dass er auf allen Positionen im Verein bei Augsburg nicht weniger Qualität sieht als beim FC Bayern, meint er auch den Trainer und meint er auch den Geschäftsführer, also dich in dem Fall. Wie kommt die Aussage bei dir an? Geht es runter wie Öl? Sagst du, ja, recht hat er? Oder sagst du, oh, Sandro, Bremse?
Nee, ich glaube, Sandro kann man nicht bremsen. Sandro muss man auch nicht bremsen. Das steht für sich und ich finde eben, es zeigt eines, und das ist hier auch schon angeklungen, er hat eine Überzeugung, er hat eine maximale Ambition, die übrigens ich und auch Benny Weber und alle im Club teilen. Wir wollen als FC Augsburg unseren nächsten Schritt gehen, wir wollen uns weiterentwickeln. Das messen wir auch nicht nur am Tabellenplatz, sondern an der Entwicklung und dafür ist Sandro der genau richtige Mann und er fühlt das auch in dem Moment. Und genau wie du sagst, Wolf, das kommt bei der Mannschaft an. Also die Jungs, die glauben an sich, die Jungs glauben auch dran, Bayern München schlagen zu können. Und das war nicht immer bei uns so. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer hoffentlich positiven Entwicklung.
Extrem wichtig, dass Spieler ihrem Trainer folgen. Jetzt haben wir dich über ihn gehört, wollen wir ihn über dich auch noch hören.
Ja, Michael ist der alles entscheidende Mann hier beim Verein. Für mich der alles entscheidende Mann, weil er mich angezündet hat von Sekunde 1, hält mir unfassbar den Rücken frei. Ich rede ja mit vielen Trainerkollegen, auch älteren Trainerkollegen und haben mir immer berichtet und skizziert, wenn es einen Chef gibt wie Michael, dann glaube ich, ist es als erste Trainerstation ein Segen und genauso nehme ich es auf. Er holt mich immer mal wieder ins Büro, wir reden über Themen, privat wie beruflich, kann mich sehr, sehr gut einschätzen mittlerweile, lässt mich auch mal ein bisschen spinnen, aber also ich bin super dankbar, dass ich in meiner ersten Reise in der Bundesliga ihn als Oberchef habe.
Welche Botschaft soll er mitnehmen im Doppelpass? Haben Sie ihm irgendwas mitzugeben, was er da unterbringt?
Nee, locker flockig einfach sein in der Runde. Es sind ja gute Jungs morgen dabei. Ich schaue es mir auf jeden Fall an.
Locker flockig ist der Auftritt bisher. Schöne Grüße an Sandro Wagner natürlich draußen vom Fernseher. Und Augsburg ist nicht nur sexy, sondern Augsburg ist mittlerweile auch ein Lieferant an jungen Talenten für den DFB. Katharina.
Ja, jungen oder sogar auch erfahrenen. Finn Dahmen ist nämlich berufen für den Kader der Nationalmannschaft. Der Mann, der jetzt so eine Zeitspanne zu Ende bringt, die seit März 2023 anhielt. Mergin Berisha war nämlich damals der letzte FCA-Profi, der berufen wurde. Und dann haben wir noch Anton Kade und Mert Kömür, die im U21-Kader stehen. Kömür, den haben sie ja gestern dann auch noch mal beäugen können und zuschauen können, was der so kann, hat ein Tor erzielt und ist seit seinem 14. Lebensjahr beim FC Augsburg. Also der eigene Nachwuchs, der hat es richtig schön in sich und hat eine große Bedeutung bei den Augsburgern. Das wird auch nochmal unterstrichen, weil jetzt ja auch mit Manuel Baum nochmal jemand geholt wurde, der Leiter Entwicklung und Fußballinnovation jetzt ist und da natürlich auch noch mal ein bisschen was voranbringen soll. In der Mitgliederbefragung haben 90% außerdem dafür gestimmt, dass das ein wichtiges Thema ist. Entsprechend wird da, wie gesagt, auch viel umgesetzt. Das NLZ ist 2022 neu gemacht worden. Also der Nachwuchs, wie gesagt, der spielt eine große Rolle und das scheint zu fruchten.
Sandro Wagner, einer, der ansteckt, anzündet, wie du es bei ihm gemacht hast. Stefan, wenn du siehst, wie Sandro Wagner zweimal 90 Minuten in der Bundesliga jetzt draußen brummt wie ein Kreisel und ausbricht wie ein Vulkan, selber Trainer, wie lange hält man das durch da draußen?
Also erstmal muss ich sagen, all das, was ich hier so höre und die Qualität ja die gleiche ist wie bei Bayern München, dann wird das ein harter Kampf um die deutsche Meisterschaft. Nein, ich glaube, er lebt diesen Job und er liebt diesen Job. Ich glaube, dass er Menschenfänger ist, das wussten wir auch schon vorher. Also, dass er wirklich die Spieler auch in seinen Bann ziehen kann, überhaupt keine Frage. Darüber brauchst du natürlich die Fachkompetenz, die er auch besitzt. Und er hat einfach Freude an diesem Job. Und ich glaube, er hat das perfekte Umfeld in Augsburg, weil da schaute man in der Vergangenheit nicht so drauf. Da gab es auch mal eine Niederlagenserie und wir haben gar nicht drüber geredet. Wird sich jetzt mit Sandro Wagner natürlich und logischerweise ein bisschen ändern. Aber er hat einfach Bock auf diesen Job. Und ich glaube, dass das auch die Station, die richtige Station für ihn ist, um dann irgendwann den nächsten Schritt zu gehen. Was mich aber nochmal interessiert in der Runde ist, weil du redest immer von diesem nächsten Schritt. Was ist denn der nächste Schritt? Du hast ja gesagt, das mache ich nicht am Tabellenplatz fest. Ihr wisst selber, ihr hattet eine Katastrophenstatistik letztes Jahr, Platz 17, 18 in Sprints, in intensive Läufe, Großchancen, Standards und so weiter. Ich glaube, das muss abgestellt werden. Aber was ist der nächste Schritt für Freiburg, wo ich jetzt sagen kann, okay, das glaube ich?
Für Freiburg, du meinst Augsburg.
Entschuldigung. Habe ich gesagt Freiburg? 3 Euro, mach mal rein. Mach mal rein.
Von meinem ja. Häufchen, mach ich.
Habe ich Freiburg gesagt, ja? Mach mal 6 rein.
Ja. Ja, aber es ist in der Tat vielleicht ein freudscher Versprecher, weil Freiburg ist ein Stück weit natürlich auch
Vorbild für uns. Das meine ich übrigens damit. Also
dachte ich mir, ihr wollt die Brücke jetzt bauen für dich. Nee, das ist Freiburg, wenn man nach Freiburg schaut, charismatischer Trainer über Jahre, der was aufgebaut hat, die Art und Weise Fußball zu spielen. Ich glaube, der FC Augsburg ist in den letzten Jahren hier auch nicht vorgekommen, weil wir so mutigen, offensiven Fußball spielen mit vielen Torchancen, sondern es war dann eher immer das in der Wahrnehmung destruktiv, defensiv orientiert, eben unangenehm, aber eigentlich nicht schön anzuschauen. Es geht uns auch nicht darum, schönen Fußball zu spielen. Wir wollen erfolgreichen Fußball spielen, wir wollen aktiver sein, wir wollen nicht nur passiv hinten drin stehen, wir wollen eben wie gestern auch nach 0-3 zeigen, wir können Fußball spielen, wir sind überzeugt davon, mit Ball was kreieren zu können. Wir wollen den Nachwuchs fördern. Das ist elementar für die Weiterentwicklung des Clubs. Wenn wir unseren eigenen Nachwuchs nicht stärken, dann werden wir irgendwann nicht konkurrenzfähig sein mehr. Hamburg neu in der Liga, Köln neu in der Liga, haben ganz andere wirtschaftliche Voraussetzungen als wir. Das heißt, wir brauchen irgendwo bestimmte Nischen, wo wir uns entwickeln, und wir brauchen eine klare Transferstrategie. Und wir haben Benjamin Weber als neuen Sportdirektor auch geholt aus Paderborn, der, kennst du ja auch die Station, aus ganz, ganz wenig Mitteln dreimal um den Aufstieg gespielt hat. Da waren am Ende 5 deutsche U20-Nationalspieler in Paderborn vor Ort, die er mitentwickelt hat. Und wir sprechen immer viel über Sandro Wagner. Ich glaube, dass Benny Weber ein unglaublich wichtiger Bestandteil unserer weiteren Entwicklung ist. Hat mit Chelsea die Champions League gewonnen als Co-Trainer von Thomas Tuchel. Hat bei Paris Saint-Germain gearbeitet. Also auch er ist unfassbar ambitioniert und weiß, wie Erfolg geht. Und passt auch super zwischenmenschlich zum Club. Von daher fühlen wir uns richtig, richtig gut aufgestellt.
Augsburg also unterm Strich attraktiveren Fußball für die Zuschauer, die ins Stadion kommen, dass auch in der Offensive was abgeht, was ja in den letzten Jahren nicht so war. Wirklich nur destruktiv. 35 Tore, glaube ich, letztes Jahr. Ein bisschen mehr Unterhaltung für die Zuschauer. Vor allen Dingen im eigenen Stadion, aber auch auswärts.
Eigene Spieler entwickeln aus dem eigenen Stall, wie jetzt Matt Köme oder Noki Banks, der mit 18 für die A-Nationalmannschaft der USA nominiert ist. Der ist in der U10 zu uns gekommen. Und Spieler weiterentwickeln. Also wir sprechen gerade über Alexis Claude-Maurice als Beispiel. Der kam ablösefrei zu uns und wird jetzt mit größeren Vereinen in Verbindung gebracht. Also das sind diese Bausteine, die für uns relevant sind.
Ob der VfB heute noch 25 Millionen für ihn auf den Tisch legt, das besprechen wir gleich. Und auch das Hamburger Derby vom Freitagabend. Wir haben den Anspruch, alle bisherigen Partien abzubilden. Und das tun wir gleich im Doppelpass nach Ihrer Chance auf 75.000 Euro. In München. Freitagabend, Hamburger Derby, endlich wieder in der Bundesliga. Der HSV gegen St. Pauli, letztlich mit einem doch klaren Ausgang und verdienten Ergebnis. St. Pauli hat gewonnen, wir steigen direkt. Ja, freut sich jemand. Bis auf den HSV-Fan da hinten, aber wir steigen direkt ein mit der ersten Szene, mit dem Tor durch Zwiegerla. Eine Eckballvariante. Stefan, gut von St. Pauli oder schwach vom HSV?
Ja, eher ungewöhnlich, so einen Eckball auszuführen. Ich glaube, da waren die Hamburger überrascht, aber er trifft ihn natürlich perfekt. Also kannst du nicht verteidigen, in meiner Meinung.
Andere Meinungen?
Ja, ich denke, die Hamburger stehen eigentlich fest auf dem Platz und da muss man ein bisschen in Bewegung sein. Vielleicht kann ein Innenverteidiger Ball attackieren. Ja. Die stehen alle.
Ja, kann er doch verteidigen. Sehe ich gerade.
Wie?
Ja, verteidigen wie ein Mann halt. Ne? Nicht so einfach nur versuchen, oben zu schieben, sondern so richtig in den Zweikampf reinzugeben. Genau. Dann kann er den schon blocken vorher.
Vorher, genau.
Ist verteidigen wie ein Mann schon wieder ein Fall für? Nein.
Doch, mach mal rein.
Soll ich dir Geld leihen? Dann
mach mal.
Soll ich dir ein bisschen Geld leihen?
Kannst du mal machen, weil du bist ja Spielerberater.
Ja, genau. Das.
Kevin.
Auch untypisch. Mach mal 6 rein, dann habe ich den nächsten gut.
Es ist aber auch untypisch, dass ein Spielerberater Münzgeld in der Hosentasche hat. Ne? In der
Tat. Eigentlich nur Scheine, aber. Ja, ja.
Oder Barren. Oder aber schweres Geld, da fällt schon der Stöpsel raus. Dieses 1:0 war der Auftakt eines tollen Spiels des FC St. Pauli. Wir legen das 2:0 gleich hinterher. Hat natürlich im Spiel ein bisschen länger gedauert. Kevin, du als Stürmer, wenn du dieses 2:0 aus Sicht von St. Pauli beäugst, was hat der Angreifer Hontonci da stark gemacht?
Ja, ich glaube, der Laufweg ist einfach perfekt von ihm. Und jetzt den noch so locker reinzuschieben, obwohl der Torwart noch steht.
Aus dem Winkel?
Aus dem Winkel, nicht schlecht. Aber wie gesagt, der Zweikampf ist das Wichtigste von dem linken Verteidiger und dieser Laufweg. Ich glaube, da merkt man die Qualität.
Das war die Angreifersicht. Stefan, du warst zwar kein Verteidiger, aber das Defensivverhalten des HSV und Torhüter Heuer Fernandes, wie bewertest du das?
Nee, kein Vorwurf an Heuer Fernandes, weil wenn du dich entscheidest, aus dem Strafraum rauszukommen, gehst du immer ein extrem hohes Risiko für einen Torwart. Du brauchst nur einen Kontakt, der Stürmer fällt, hast du sofort rote Karte. Dem wollte er aus dem Weg gehen, deswegen hat er den Zweikampf angenommen. Ja, also bleibt passiv, geht aber mit, aus dem Winkel den Ball reinzumachen, ist außergewöhnlich gut gewesen. Aber die Mitte darf natürlich nicht so auf sein. Das war vielleicht der entscheidende Punkt. Da frage ich mich dann, wie die Innenverteidiger gestaffelt waren, nämlich im Endeffekt gar nicht. Aber Heuer Fernandes hier im Endeffekt ein Fehler. Ja, oder vorzuwerfen, ist nicht richtig.
Ich glaube, wenn Oli Kahner rausgegangen wäre in der Situation, der hätte ihn aufgefressen mit Ball. Also ich glaube, der hätte nicht gezögert.
Und dann hätte es rot gegeben.
Nein, also der einzige Torwart, der den wahrscheinlich abgefangen hätte, wäre Manuel Neuer gewesen, weil das seine Spielweise ist, eben extrem risikofreudig. Aber Heuer Fernandes hat erkannt, ich komme da nicht hin, sondern gehe lieber zurück. Weil wenn du in diesen Zweikampf als Torwart gehst, vielleicht kannst du dich daran erinnern, Pokalspiel letztes Jahr Bayern gegen Leverkusen, wo er rausgeht, den Spieler abräumt und rot bekommt. Und das wollte Heuer Fernandes eben verhindern. Hat gedacht, er treibt ihn nach außen, aber den macht er halt wirklich.
Ja, Manuel Neuer wäre auch 2 Meter oder 3 Meter schon vorne, genau, und hat den Ball abgefangen. Ich glaube, das ist der Unterschied, wenn ein Spieler mitspielt und das Spiel auch mitliest. Und das macht ein Manuel Neuer seit unglaublich vielen Jahren Weltklasse.
Ich glaube, das Zögern ist das Problem. Also entweder
stehe ich 2-3 Meter vorne und gleich raus und spiele als Libero wie ein Neuer, oder ich bleibe im Tor.
Ja, aber mach das mal in der Sekunde. Ja, das ist klar. In der Sekunde. Na? Du hast ja auch viele Bundesligaspiele gemacht.
Das galt Christian Falk.
Ist das unfassbar schwer? Das ist ja noch nicht mal eine Sekunde. Das ist ja dieser Zack-Moment, wo du sagen musst, gehe ich oder bleibe ich? So, und er hat sich entschieden zu bleiben. Und das war die richtige Entscheidung in meinen Augen.
Ich habe Christian Falk selten so stumm erlebt.
Vor allen Dingen lacht er noch, wenn ich das sage.
Ja. Aber er saß häufig auf der Tribüne, das müssen wir zur Einordnung sagen. Einordnung, das Stichwort Richtung HSV. Wolfi, Aufstiegseuphorie, der HSV ist wieder da, der Dino ist back. 0-0 in Gladbach, 0-2 Derby, zu Hause gegen St. Pauli, 2 Spiele, 1 Punkt, 0 Tore. Wo stehen die jetzt?
Ein Tor würde dem Aufsteiger gut tun.
Ich helfe dir gerne.
Ja, also damit muss man sich in Hamburg jetzt beschäftigen, nachdem man sich jahrelang beschäftigt hat beim HSV, wie steige ich wieder auf? Erst war es, wie steige ich nicht ab? Jetzt dann, wie steige ich wieder auf? Jetzt geht es darum, ein Bundesligist zu werden. Und du hast am Freitag einfach gesehen, dass der FC St. Pauli da 1 bis 2 Schritte weiter ist. Die haben in der vergangenen Saison, sind die zum Bundesligisten geworden, haben entsprechende Schwachstellen erkannt, sich verstärkt, viel Tempo engagiert, beispielsweise von Hontonci, der das Tor macht. und haben das Spiel verdient gewonnen. Also sie haben sich von der Derby-Emotion nicht verleiten lassen, sondern waren sehr klar in ihrem Plan und sehr klar in ihrem Vorgehen. Ich habe den Eindruck, dass der HSV, der einen gewissen personellen Umbruch vollzogen hat, erst reinfinden muss in die Saison. Und die Voraussetzungen sind jetzt nicht optimal, weil nach der Länderspielpause geht es nach München. Das ist auch schon mal schlimmer geworden in den vergangenen Jahren. Ich sage das in aller Vorsicht und nicht in vorauseilendem Gehorsam. Mal gucken, was sich jetzt noch tut die nächsten ein, zwei Tage, ob sie sich noch verstärken, vielleicht auch müssen. Aber Polzin hat das taktisch ein bisschen umgestellt jetzt und jetzt muss er dranbleiben und sie müssen systemfest werden und dann irgendwann müssen sie das Tor treffen und anfangen zu punkten und dann, weil nur darum geht's. Also da darf sich auch beim HSV keiner oder tut's auch nicht einer anderen Illusion hingeben. Es geht für den HSV einzig und allein darum, die Klasse zu halten beziehungsweise 2,5 Mannschaften zu finden, die unter der Raute landen. Das wird schwer genug.
Schwer genug. Trotzdem hat man den Eindruck, aufgrund des Aufstiegsjahres und auch bei St. Pauli, jetzt bei beiden Hamburger Mannschaften mit Polzin und Blessin, zwei Trainer, die eine Handschrift haben. Und die Handschrift des neuen Leverkusener Trainers ist bisweilen noch ziemlich krakelig.
Es beginnt mit einer Machtdemonstration. Vizemeister Leverkusen dominiert in Bremen, führt zwischenzeitlich 3:1 gegen hilflose Werderaner, die sich selbst im Weg stehen und die letzte halbe Stunde in Unterzahl bestreiten müssen. Doch dann der Einbruch. Trotz einem Mann mehr, zwei blamable Gegentore. Endstand 3:3. Nichts mehr übrig von der Stabilität eines früheren Doublesiegers. Krisenmodus nach den ersten drei Pflichtspielen.
Einfach ein peinliches Ende. Wir haben wie Jungs gespielt und nicht wie Männer.
Wenn du dann mit einem Mann mehr auch vermissen lässt, dass du zusammen als Mannschaft spielst, dann hast du gegen keine Mannschaft der Welt eine Chance. Und es ist eine Katastrophe, es darf uns so nie passieren.
Bayern 04 gibt ein erschreckendes Bild ab. Erik ten Hag steht nach dem schlechtesten Start eines neuen Leverkusen-Trainers seit 8 Jahren massiv unter Druck. Der Kicker berichtet von internen Fragezeichen in essentiellen Bereichen. Der neue Coach früh unter Beobachtung. Droht etwa nach wenigen Wochen schon die Entlassung? Fakt ist, Ten Hags Handschrift ist bisher nicht erkennbar. Dass der Umbruch bei 17 teils hochkarätigen Abgängen schwer werden würde, war einkalkuliert. Doch die angeblich autoritäre und sture Art des Niederländers soll der Chefetage sauer aufstoßen. Die Mannschaft wirkt gehemmt. Der Spielstil uninspiriert, zweckmäßig, fehleranfällig. So wird es ein beschwerlicher Weg zurück zu alter Stärke. Wäre es also Zeit für die Notbremse, bevor alles noch schlimmer wird? Oder provokanter gefragt, sollte sich Bayer schnellstmöglich von Ten Hag trennen?
Richtigerweise anmoderiert mit provokant gefragt, mit Provokationen kennt sich wer aus? Christian Falk, wie siehst du es?
Nein, das, was die Kollegen vom Kicker melden, kann ich bestätigen. Also es gibt Überlegungen, einfach weil Erik ten Hag sich jetzt nach der Zeit, wir wissen, es ist ein Umbruch, es ist eine schwierige Phase, aber es ist nach wie vor ein Fremdkörper. Es ist ein Trainer, ich habe ihn in München kennengelernt, er ist ein Fachmann auf jeden Fall. Aber du brauchst als Trainer noch ein bisschen mehr. Ich meine, ihr könnt es bestätigen, du brauchst ein bisschen auch einen Bezug zur Mannschaft. Er behandelt alle gleich und er hat da schon einige Fehler gemacht. Er ist bei dem Umbruch auch nicht ganz unschuldig. Ich würde sagen, das Herz der Mannschaft, Xhaka, ich meine, wir brauchen nicht reden, Wirtz kannst du nicht halten, wenn so ein Angebot kommt, Frimpong kannst du nicht halten und so weiter, Tah, Bayern, alles okay. Aber Xhaka nicht zu halten, der eigentlich wieder zurück nach Deutschland wollte, der dann von Arsenal kommt und jetzt nach Sunderland geht. Und warum ist er gegangen? Der Trainer war sich anscheinend ein bisschen zu fein, ihn anzurufen, ihn einzubeziehen. Wenn du so einen Spieler hast, der die Mannschaft führen kann, den musst du ins Boot nehmen. Du kannst nicht alle Spieler gleich behandeln. Und den ziehen zu lassen mit so einem unterschwelligen Machtkampf, und das haben wir ja schon bei Manchester United erlebt, da wo er auch mit einigen Stars nicht klargekommen ist. Es ist natürlich ein ganz, ganz gefährliches Spiel, wenn dir die Achse wegbricht. Und das sehen die natürlich auch in Leverkusen mit Bedenken, dass er bei der Mannschaft nicht angekommen ist. Und dieses Sture dann weiterzuziehen, das ist immer ein ganz schlechter Rat. Also Ich kann mir schon vorstellen, dass die Wettquoten auf die erste Trainerentlassung jetzt ganz schön hochgehen werden.
Um das kurz einzuordnen, du hast gesagt, kannst die Kicker-Meldung bestätigen. Der Kicker schreibt, es gibt kein Statement der Bosse zu Ten Hag, also kein Commitment nach draußen, Ten Hag vor dem Aus, das ist da die Zeile. Und du hast gesagt, aus der Bayern-Zeit kennst du ihn, wo er bei Bayern 2 als Trainer agiert hat. Michael, wenn man als Verein, als Bayer Leverkusen Ten Hag holt und sich dann nach wenigen Wochen über seine Art beschwert, welche Hausaufgaben hat der Verein nicht gemacht?
Das wäre jetzt zu einfach gesagt.
Aber die Art kennt man, oder
ja,
nicht?
Ja, natürlich, aber ich glaube, du kannst nicht vorhersagen, wie es dann im Tagtäglichen ist. Das ist ja so ein bisschen die Blackbox, die du immer hast. Wie ist das zwischenmenschlich im Ablauf miteinander? Ich finde bei Erik ten Hag grundsätzlich eben auch, dass er ein sehr, sehr guter Fachmann ist. Was ich persönlich aus Vereinssicht etwas schwierig fand, ist, dass du nach 3 Wochen Spieler forderst, öffentlich. Das kannst du intern machen, das kannst du auch klar artikulieren bei so einem Umbruch. Aber wenn du das öffentlich machst, dann ist das natürlich schon auch ein Statement. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Führungsetage auch nicht gut angekommen ist. Aber es gab mal in Mainz eine Situation, wo der Trainer Jörn Andersen damals, glaube noch entweder vor dem ersten Pokalspiel oder nach dem ersten Pokalspiel entlassen wurde nach dem Aufstieg. Und Thomas Tuchel wurde der Nachfolger, weil man einfach gemerkt hat, es funktioniert nicht, es passt nicht. Und dann ist es besser, frühzeitig eine Reißleine zu ziehen, als Dinge einfach mitzuschleppen, ohne dass es besser wird.
Ich möchte noch ganz kurz eine Aussage von Ten Hag vom Spiel gestern, nach dem Spiel in Bremen, als Leverkusen 3-1 geführt hat, in Überzahl und am Ende ging es noch 3-3 aus, wie wir gesehen haben. Die Aussage von Ten Hag über das Spiel und die Gründe.
Und dann waren wir Überzahl und dann haben wir alles gesehen. Und ja, was wir dann gemacht haben, das ist nicht gut. Das ist, glaube ich, nicht unser Anspruch, so aufzutreten. Da hat vieles gefehlt in der Mannschaft. Natürlich haben wir junge Spieler, aber jung oder alt, die sollen Verantwortlichkeit übernehmen. Aber auch, da soll auch Führung auf dem Platz sein. Und das hat uns da auch gefehlt.
Es klingt so ein bisschen wie, das Problem war auf dem Platz, es hat auf dem Platz gefehlt.
Das Problem ist die Mannschaft.
Wie kommt das beim Spieler an?
Ja, das ist, was wir vorher angesprochen haben. Wenn ein Trainer die Spieler, diese Bindung nicht hat, dann fehlt ein Führungsspieler, der die Mannschaft zusammenbringt. Der bricht auch aus, weil der nach England geht. Dann wird es schwer. Ich hätte den Haag als Verein nicht geholt. Ich denke, sein Erfolg war damals in Ajax, weil die eine gute Mannschaft hatten.
Junge Spieler, die man leicht führt.
So ist das. Und jetzt Leverkusen, der wirklich super Entscheidungen getroffen hat die letzten Jahre mit Xavi Alonso als Trainer, Spieler weiterentwickelt wird, so eine Entscheidung zu treffen. Ich hätte eher einen Sandro Wagner geholt, der wirklich ein Charaktertyp ist. Und ich denke, dass so ein Trainer Leverkusen gut getan hat. Die Augsburger haben es besser gemacht, haben ihn nach Augsburg geholt. Und ich denke, Deutschland kann froh sein, dass Sandro Wagner wirklich in der Zukunft einer Top-Trainer sein wird und ich glaube auch irgendwann mal Nationaltrainer wird.
Oder beim FC Bayern.
Oh. FC Bayern weiß ich nicht. Kann nur Neuffenberg sein.
Oder vielleicht wird er ja auch Leverkusener Trainer bald. Nicht.
Aber jetzt nochmal ganz kurz, mal weg von Ten Hag. Ich finde, Werder Bremen hat das richtig, richtig gut gemacht in Unterzahl. Eine große Moral bewiesen, all in gegangen, volles Risiko gespielt und sie haben sich belohnt. Das fällt hinten immer runter, wenn man sagt, oh, wir reden jetzt über Ten Hag und über Leverkusen. Ja, aber Werder Bremen hat einen Teil dazu beigetragen, im positiven Sinne, was der Mannschaft mit Sicherheit auch richtig, richtig gut tut. Ne? Schlechte Vorbereitung gehabt, einen Pokal raus, schlecht in die Bundesliga gestartet. Das kann jetzt so ein Turnaround sein für Werder Bremen.
Und Schmerzen haben die noch, weil die Volte Made 90 Millionen gehabt hätten.
Bitte?
Schmerzen haben die auch noch, weil man Volte Made frei zu bekommen. Die hätten lieber die 85 Millionen bekommen.
Bremen hat noch ein bisschen einen kleinen Anteil bekommen.
4 Millionen.
Ja, 4 Millionen. Ja. Wir haben noch 2 weitere Spiele vor der Brust und auch noch eine Sonderrolle für Stefan Effenberg nach einem Spot unseres Sportwettpartners. Und nun, wie versprochen, besondere Rolle für Stefan Effenberg. Er wird vom Experten zu einer Ein-Mann-Jury bei Katar Kleinfeld.
Ja, weil nächste Woche ein besonderer Tag ist, der 7. September. Wir feiern hier großen Geburtstag. Wir holen die Torte raus, die Luftballons, ein kleines Feuerwerk wird gezündet, denn der Doppelpass wird 30. Am 3. September 1995, da fand der erste Doppelpass statt. Entsprechend wird das Ganze natürlich hier auch gebührend gefeiert. Wir werden Uli Hoeneß zu Gast haben hier bei uns in der Runde. Ja, da geht ein Raunen durch die Menge, zu Recht. Wir freuen uns sehr darauf. Und wir haben auch alle Doppelpass-Moderatoren hier bei uns, die dann übrigens durch diese Sendung führen werden. Wir haben Rudi Brückner, Jörg von Torra, Thomas Helmer und Florian König dann da. Und wir haben eingeladen einen von Ihnen bei uns. Und das hat eben gerade Jochen schon angesprochen, einen Fan-Experten. In den letzten Wochen haben wir ja aufgerufen dazu, sich bei uns zu bewerben. Es gingen zahlreiche Bewerbungen ein. Wir haben die besten drei ausgewählt. Und von diesen wird sich jetzt Stefan dann einen aussuchen.
Eigentlich habe ich alles, was ich im Leben brauche. Eine tolle Familie, einen guten Job, mit der Schiedsrichterei ein cooles Hobby und nebenher darf ich mich jede Woche in den Stadien der Bundesliga bewegen. Und doch hat immer etwas gefehlt.
Und jetzt weiß ich auch was. Einmal in eurer Runde neben der Legende Stefan Effenberg Platz nehmen. Das würde mein Glück perfekt machen. Alles Gute zum 30. Geburtstag. Euer Benni.
Hallo zusammen, mein Name ist Habib. Ich bin 40 Jahre alt und leidenschaftlicher Fan des FC Bayern München. Seit es den Doppelpass gibt, verpasse ich keine Folge. Ich saß auch schon im Publikum und will jetzt auf diesen roten Sessel. So schaut's aus. Ich bin meinungsstark, diskussionsfreudig und bringe zudem noch Humor mit. Neben dem Fußball bin ich hin und wieder als Stand-Up-Comedian unterwegs. Und wie sagt man so schön, das Runde muss ins Eckige und ich muss ins Studio. Dafür zahle ich gerne auch 3 Euro gleich mal ins Phrasenschwein ein. Wir sehen uns. Bis dann.
30 Jahre, 3. September 95. Ihr geht zum ersten Mal auf Sendung. Der Rest ist Geschichte. 6. Mai 95, ich gehe zum ersten Mal ins Haberlandstadion. Der Rest ist Geschichte. 18. April 2001, München. Du, Stefan, packst die Grätsche gegen Roy Keane aus. Der ist beeindruckt. 7. September 25, München, Jubiläumssendung. Du, Stefan, packst die Grätsche gegen mich aus. Ich bin nicht beeindruckt. Ich grätsche zurück.
Der erste war Benjamin Lexer, dann hatten wir Habib Ahmad und Christopher Rode. Lieber Stefan, wen hättest du gern nächste Woche an deiner Seite?
Nummer 4.
Sehr gut.
Nummer 1. Ja, wir machen den, der gesagt hat, das wäre sein größtes Glück. Ich nehme die Nummer 1.
Den ersten. Benjamin Lexer wird also nächste Woche zu uns kommen. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns auf dich. Dann nächste Woche hier im Doppelpass zur Jubiläumssendung.
Und damit schauen wir auf die nächste Partie. RB Leipzig gegen Heidenheim, so lautete dieses Spiel von der Ansetzung her. Und die Leipziger kamen nach diesem 0:6 bei Bayern München schon mit gehörig Druck in diese Partie. Die Fans haben gefordert, einen Restart-Knopf zu drücken. Da gab es ein großes Banner, das war der Auftrag an die gesamte Mannschaft. Letztlich hat die Mannschaft das Ganze erledigt und einen Haken dran gemacht. Das 1:0 durch Baumgartner, das wir gerade hier sehen. Hier nochmal das 2:0. Stefan, ist das der Restart-Knopf, den Leipzig gebraucht hat? Oder ist das Spiel gegen Heidenheim nicht ganz so von Aussagekraft?
Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Nach diesem 6:0 gegen Bayern, wo sie sich wirklich schütteln mussten, musste erst mal zurückkommen und sie haben den Sieg eingefahren. Man darf hier nicht vergessen, Heidenheim hatte sehr gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, 2 wirklich mega Chancen gehabt, die sie haben liegen lassen. Und in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, hat das RB dann gut gemacht, haben verdient gewonnen. Der Sieg war wichtig, aber da ist noch Potenzial auf jeden Fall nach oben.
Christian, Jürgen Klopp ist als Head of Global Soccer im Konzern und in den Vereinen eingestiegen, um etwas zu bewegen, hat viele verwundert. Es war sein 20. Spiel, 5. Sieg von Leipzig. Das ist eine Statistik, die nicht gerade positiv für ihn ist. Wie bewertest du das Wirken, den Einfluss, die Handschrift von Jürgen Klopp bezüglich RB Leipzig?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz neue Rolle für Jürgen Klopp. Wir wissen ja, wie er agiert. Er war immer nah an der Mannschaft dran, hat durch sein Wesen auch die Spieler. Also wir haben ja vom Menschenfänger das Wort gehabt. Das ist ja total. Und das wird jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen noch wichtiger sein, dass er öfter vor Ort ist. Er war jetzt im Stadion, er war zuletzt ja nach der Niederlage noch bei so einem Krisengespräch vor Ort. Ich glaube, er muss da vor Ort sein. Er muss durch seine Person wirken, dass er das Know-how hat. Das wissen wir, dass er nicht Einfluss auf den Trainer nehmen sollte, weiß er auch, aber er muss mit seiner Energie den Club anstecken. Da sind wir wieder bei Sandro Wagner. Du brauchst so Personen, die diese Überzeugung vorleben. Und man muss auch sagen, es ist natürlich eine ganz schwierige Situation für Leipzig. Die haben ja auch wirklich ganz viele Spieler ausgetauscht, junge Spieler geholt. Da muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Aufbauarbeit geleistet werden. Aber ich glaube, umso wichtiger ist so ein Jürgen Klopp, dass er nicht nur hinten sagt, ich bin jetzt da das Mastermind, sondern dass er wirklich mit seinen Personen und seiner Aura da wirklich einwirkt.
Aber Strahlkraft, Aura, Charisma, Auftreten, alleine bringt ja den Erfolg nicht nach Leipzig. Was wären denn die Aufgaben in deinen Augen,
Wolf? Naja, ich denke, dass er einen Großteil der Aufgaben schon erledigt hat. Ich finde, er hat mit Ole Werner einen tollen Trainer verpflichtet.
Das war sein Werk?
Wo man auf den Gedanken kommen könnte, also gegen den Willen von Jürgen Klopp, einen Trainer Leipzig zu holen, ist, glaube ich, unmöglich. Wo viele gesagt haben, bei Ole Werner ist es möglicherweise ein Schritt zu weit schon. Also hat er die Flughöhe Leipzig drin. Ich glaube schon, dass Jürgen Klopp da ganz genau hingeguckt hat, mit ein, zwei anderen eben auch, Marcel Schäfers zu nennen, die den Markt sondiert haben und einfach gesehen haben, es braucht jetzt einen Trainer, der in der Lage ist, weil er eben auch die Zeit hat, innerhalb von einer Woche Leipzig auf eine Mannschaft vorzubereiten. Und das ist etwas, das man können muss, auch inhaltlich, eben nicht nur alle drei Tage zu arbeiten. Und es ist die große Chance von RB in der Saison, eben nicht alle drei Tage irgendwo hinzureisen und alle drei Tage einen anderen Gegner vorzubereiten. Sondern Ole Werner hat stetig überperformt. Das war in Kiel so, das war auch in Bremen so, das stellen die Bremer jetzt fest. Und jetzt geht es eben darum, Leipzig ans, zumindest mal wieder ans Leistungslimit zu führen. Dafür hat er jeweils eine Woche Zeit. Das kann er, deshalb ist er ausgesucht worden. Ich glaube, dass er eine gute Ansprache hat bei allem, was ich höre. Es ist eine junge Mannschaft. Sie wollen zurück auf den Leipziger Weg mit jungen Talenten einen klaren Fingerabdruck wieder zu setzen, was den Leipziger Fußball betrifft. Und das kann ja nicht ohne Jürgen Klopp gehen, weil er im Grunde das große Gesicht ist von RB. Insofern steht er in der Verantwortung und nimmt die Verantwortung auch an und entzieht sich nicht. Also der sitzt nicht in Mallorca auf der ausblasbaren Badeinsel und sagt, macht ihr mal, sondern er war jetzt die Woche da, war jetzt beim Spiel da, er zeigt Präsenz, er zeigt Gesicht und jetzt würde ich dem Ganzen nochmal 3, 4, 5 Wochen Zeit geben. Ich glaube, dass sie eine spannende Mannschaft haben. Ich glaube, dass das passen kann. Das Bayern-Spiel kam zu früh. Das läuft auch so ein bisschen außer Konkurrenz. Deshalb ist das mit dem Restart-Bild, glaube ich, genau richtig. Ich bin überzeugt davon, dass wir von den Leipzigern in der Saison noch ein bisschen was sehen werden im Kampf um die ersten vier.
Und im Grunde ist das, was du gerade über Leipzig beschrieben hast, das, was Eintracht Frankfurt macht, ans Leistungslimit herangeführt zu werden von Trainer Dino Topmöller. Viele sprechen schon davon, die Eintracht ist Bayernjäger Nummer 1 und über die Meisterschaft wird auch schon geredet. Wir reden über Eintracht Frankfurt nach einer kurzen Pause und ihre Möglichkeit auf 75.000 Euro im Doppelpass. Und wir verknüpfen jetzt den Doppelpass mit Fußball und Darts. Wer passt da besser als Katharina Kleinfeld?
Ja, und da sind wir beim Winamax Doppelpass Checkout. Das ist unsere neue Rubrik, bei der wir unseren Stargast Kevin gegen unseren Zuschauer Kevin antreten lassen heute. Also er hat sich beworben, indem er gespendet hat heute. Also vielen Dank schon mal dafür. Gerne. Und die beiden treten gegeneinander an. Es geht für unseren Zuschauer darum, ein Darts-Set zu bekommen. In diesem Fall von Michael Smith vom Bully Boy und ein Trikot aus der Bundesliga deiner Wahl. Wenn du gewinnen solltest, die Chancen stehen zumindest statistisch gesehen gar nicht so schlecht, denn Frank Schmidt und Sami Khedira, die haben es zuletzt nicht geschafft. Also Kevin, möglicherweise, weiß ich.
Ich brauche erstmal ein Bier, dann kann ich mal besser werden.
Zwei bitte.
Ja, das wäre schon mal. Ja.
Wird schon mal bestellt dort.
So, darf ich anfangen?
Wie sind die Darts-Fähigkeiten bei dir so? Sind
ach, es okay. Geht. Ja. Ich habe ein paar Mal gespielt, aber schauen wir mal.
Aber du bist regelmäßig dran, ne? Okay.
Ab und zu, ja.
Also zwei Aufnahmen, das heißt zweimal drei Würfe. Ich werde ein bisschen genauer aufs Board schauen. Kevin, gerne fangen. So, 18. Hier draußen. Und 4. 22 Punkte. Für den ersten Kevin.
Jawohl.
Zwei Aufnahmen. Also, zweimal drei.
Sind wir draußen? Und dann sind wir bei der Triple 8. Und dann sind wir bei der 8.
24.
24. Doppel. Entschuldigung, habe ich Triple gesagt, ne?
Ja, Doppel.
So, dann haben wir 16. 12. Und 4. Und 50 Punkte für Kevin Gorani. 14. Ups, der ist draußen. Und 19. Dann sind wir 57 zu 54. Das heißt, Kevin, du hast gewonnen. Der Gast hat schon wieder gewonnen. Aber das ist eine sehr, sehr knapp. Eine ganz knappe Geschichte. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja.
Dieses Dartset gehört jetzt dir. Ich meine, du hast jetzt hier schon ein Trikot an, eins des FC Bayern München. Was wünschst du dir für ein neues?
Auch von FC Bayern München wieder.
Das ist eine große Überraschung. Schön, dass du da warst heute.
Vielen
Dankeschön.
Dankeschön. Dankeschön.
Alles Gute. So, und Kevin, du darfst wieder in die Runde gehen.
Ja, ich kriege jetzt mal ein Bier.
Hätten wir das vielleicht vorher erreichen sollen. Ne?
Genau, ich hätte vorher trinken sollen.
Danke fürs Mitmachen trotzdem. So, dann würde ich sagen, geht weiter in der Runde.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank.
Hast du gleich verwirrt, Gottes Willen, als hättest du bei Start gespielt.
Die richtige Antwort nach dem Trikot wäre natürlich FC Augsburg oder VfB Stuttgart gewesen oder Schalke, irgendwas in diese Richtung. Oder Eintracht Frankfurt. Zu Eintracht kommen wir jetzt. Zwei Spiele, zwei Siege. Gestern auswärts in Hoffenheim. Die Hoffenheimer hatten auch den Auftakt gewonnen. Und es war schon ein Ausrufezeichen, dass die Eintracht da gesetzt hat. Das 1:0 durch Doan sehen wir jetzt. 17. Minute. Stefan, was macht die Eintracht grundsätzlich und auch bei diesem Tor so gut?
Die haben eine extrem hohe Spielfreude. Also du schaust zu und bist quasi Fan von dem, was die da auf dem Platz machen. Die spielen einfach einen frischen, befreiten Fußball, haben natürlich mit Doan zum Beispiel, der hier in diesem Spiel den Unterschied ausgemacht hat, einfach einen perfekten Einkauf auch getätigt. Wieder mal, muss man ja sagen. Und war ein verdienter Sieg. Ja. Konkurrent für Bayern? Weiß ich nicht. Stelle ich mal die Frage hier so in die Runde.
Hat keiner genickt? Also ich zumindest.
Momentan finde ich die stabilste Mannschaft bei Dortmund. Hat man ja gesehen, wieder, hat sie auch schon wieder gewackelt. Man dachte wirklich am Ende der Saison, die haben sich jetzt ein bisschen eingegroovt mit Kovac. Aber momentan Leipzig im Umbruch, Leverkusen im Umbruch, Dortmund noch nicht stabil. Also ich sehe Frankfurt momentan wirklich als den Bayernjäger.
Obwohl die eine sehr junge Mannschaft haben. Ne?
Ja, ja.
Man das sieht, alle 20, 21, das Offensivspiel unglaublich frisch.
Bayernjäger oder auch in der Lage, die Bayern ärgern zu können in dieser Saison, Wolf?
Da ist zu früh, um das zu beurteilen. Wir sind zwei Spieltage alt. Also Fakt ist, dass bei Eintracht Frankfurt einfach ein überragender Job gemacht wird. Und das in allen Gewerken. Das, was in den letzten Jahren gelingt, weiß ich nicht, für 10 Millionen verpflichten, für 100 Millionen verkaufen und dann wächst auch schon der nächste nach. Also mit Ritzdorn einen überragenden Einkauf gemacht, der wirklich passt. Dann die Spieler, die im ersten Jahr noch ein bisschen Probleme hatten, entwickeln sich dann plötzlich im zweiten Jahr. Also da ist wirklich, weiß nicht, ob ich dafür zahlen muss, aber es stimmt natürlich, jeder, ich muss zahlen. Da ist natürlich, also im Moment ist wirklich
ist wirklich jeder Schuss ein Treffer. Aber um Bayern-Herausforderer zu sein, da gehört ein bisschen mehr dazu. Also du musst selbst eine perfekte Saison hinlegen und die Bayern dürfen halt keine perfekte Saison haben. Also Bayern suchen wir jetzt oder haben hier im Verlauf dieser Sendung verzweifelt nach Schwachstellen gesucht. Mhm. Trotzdem stehen sie mit 6 Punkten im Jahr. Und die Eintracht muss bestätigen. Ich glaube, es ist relativ früh, gibt es das direkte Duell jetzt irgendwann im Oktober schon. Dann Hefte raus, Klassenarbeit.
Das ist noch nichts hier in die Richtung.
Wenn du es möchtest, ich habe noch ein bisschen was.
Ich werde immer, werd darauf hingewiesen.
Ich meine, du kriegst sowieso alles am Ende. Soll ich?
Ja, mach mal. Ja, klar.
Hefte raus, Klassenarbeit kostet Geld. Ich dachte, dafür bekomme ich was.
Ja, das ist dein Signature. Das stimmt natürlich. Du hast die Transfers angesprochen. Kolomouani, Marmoush, Ekitike weggegangen. Die Spieler im zweiten Jahr meinst du mit Sicherheit Usun,
ja.
Bahoya.
Ja.
Auch wenn es mit der Meisterschaft, wenn du es ein bisschen anders siehst. Katharina, es gibt Menschen, die sehen das anders als 12 Fuß.
Absolut. Fans. Ja, man fragt sich so ein bisschen, ist ja gar nichts passiert bei der Eintracht, oder? Obwohl da eben diese von dir genannten, mindestens eben diese großen 3 Namen jetzt innerhalb von 12 Monaten weggegangen sind mit Kolomouani, Marmoush und Ekitike. Und ja, dann haben wir hier den Bayern-Jäger Nummer 1 aktuell, die Eintracht aus Frankfurt. Und die Fans, die freut das natürlich, die sind schon überschwänglich und zwar in diese Richtung. Ja, also die Eintracht, die träumt schon ein bisschen, aber ich kann es auch so ein bisschen verstehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause geht, aber man soll ja das Momentum dann vielleicht auch ein bisschen genießen, ne? Die Feste feiern, wie sie fallen.
3 Euro.
Boah. Oh, stimmt. Ja. Ah. Gut aufgepasst. Hast du noch 3 Euro für mich?
Übernehmen wir.
Übernehmt ihr. Vielen Dank.
Der FCA übernimmt deine Rechnung. Deutscher Meister wird nur die SGE, skandieren die Fans. Und die Frage ist, wie hat Trainer Dino Toppmöller darauf reagiert? Euphoriebremse oder doch nicht?
Ja, also bremsen, jetzt in die Fangrube zu gehen und den Jungs zu sagen, sie sollen das jetzt nicht singen, das werde ich jetzt nicht tun. Am Ende ist es, wenn man das sieht und wenn die Fans das singen, ist es ja auch ein Zeichen, dass wir vielleicht das ein oder andere ganz gut machen, dass es gut aussieht, was wir auf den Platz bringen und eben dann auch mit den entsprechenden Ergebnissen auch. Die Fans können träumen.
Dürfen sie träumen. Warum, Michael, war Freiburg euer Vorbild und nicht etwa Frankfurt?
Ja, weil Frankfurt, glaube ich, nochmal eine Etage höher ist. Und man muss schon sagen, die Eintracht macht im sportlichen Bereich seit einigen Jahren ganz, ganz viel richtig. Es ist losgegangen mit Freddy Bobic und Niko Kovac damals und was Markus Krösche da in den letzten Jahren aus dem Hut zaubert, mit welcher Überzeugung, mit welcher klaren Strategie sie auch die Transfers machen, das nötigt einem schon Respekt ab. Ich meine, welcher andere Bundesligist, der ambitioniert ist, der in die Champions League möchte, verkauft unter der Saison Marmoush und sie sagen, nee, wir kompensieren das, zieht auch der Trainer mit, auch der äußert sich dann nicht anders, sondern sie nehmen sie in Kauf und dann kommt eben der Nächste nach und jetzt verkaufen sie wieder Ekitike und es kommen die Nächsten nach. Also Hut ab vor der Arbeit von Markus Krösche im sportlichen Bereich mit seinem Team, ist wirklich einzigartig.
Sehr viel Lob also in Richtung Eintracht Frankfurt. Wir machen eine ganz kurze, Ein-Spot-Unterbrechung und sind dann gleich wieder zurück bei uns im Doppelpass. Ein paar Minuten Talk haben wir noch.
Danke dir.
Ja.
Achtung. Der Vorgänger. Das kommt ja erst raus, der Vorgänger. Du kannst immer die Weltmeister.
Wirklich eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Gibt noch Informationen. Dennis Undaff, der sich gestern beim VfB Stuttgart verletzt hat, fällt offensichtlich 4 bis 6 Wochen aus. War ein unglücklicher Moment. Marcino, der Gladbacher, fällt ihm da seitlich ins Knie. Undaff wurde nach einer guten Viertelstunde ausgewechselt. Wenn er dann 4 bis 6 Wochen ausfällt, könnte sein, dass Stuttgart doppelt zuschlagen muss auf dem Transfermarkt. Deswegen kurz die Frage an Michael Ströll. Was gibt's Neues in Sachen Claude Maurice?
Standpunkt hat sich verfestigt. Klo Maurice soll in Augsburg bleiben.
Soll? Wird er auch?
Davon gehe ich aus.
Davon gehst du aus. Und Christian, Transfer Insider, dein Buch, das du uns mitgebracht hast, da steht der Transfer natürlich noch nicht drin, der mögliche. Was steht da noch drin? Was kannst du uns da anbieten?
Also stehen natürlich ganz viele Enthüllungen drin. Wir haben auch eine Bildserie dazu. Da werdet ihr ein bisschen was schon vorab lesen können. Heute ist schon eines drin. Also ganz
kurz in drei Sätzen diese Geschichte, dass die Menschen die Zeitung nicht kaufen müssen.
Ja, Hasan Salihamidžić und Marco Neppe auf dem Flug. wollten Joao Felix verpflichten und wären beinahe abgestürzt. Also solche Geschichten stehen da auch drin, aber es sind auch sehr, sehr viele Tipps von allen großen Transfer-Insidern. Wie wird man Transfer-Insider? Wie geht der Job? Also, glaube ich, ganz spannend. Auch für Berater ein eigenes Kapitel drin.
Du wirst
das erste dann.
Steht Kevin Kurani drin?
Noch nicht, nächstes Buch. Ja, also, für jeden Exemplar, vielen Dank.
Es fehlt noch eins, ich gebe es weiter.
Gott sei Dank, noch zum Ende der Transferperiode. Vielen Dank dir.
Okay, danke.
Aber Stichwort Berater und Transfers. Kevin, du bist zum ersten Mal hier im Doppelpass. Ich weiß nicht, wie oft ich dich schon gefragt habe, ob du kommst. Deswegen danke, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung.
Du musstest häufig absagen. Aber das hat natürlich auch mit deinem Kalender zu tun. Wir wissen alle, du warst Profi. Übrigens, in jeder Station, egal ob Stuttgart, Schalke, Hoffenheim, Moskau, Fanliebling. Erstmal die Frage. Wie hast du das geschafft?
Außer in Hoffenheim. Aber sonst, ich denke, ich habe mich immer sehr schnell angepasst. Ich habe die Mentalität von den Vereinen, wo ich war, wirklich schnell kennengelernt und mich da auch von meiner Seite gezeigt, wie ich so bin. Und deswegen denke ich, und natürlich ein paar Tore geschossen.
Authentizität und Tore, das ist dein Rezept für den Erfolg. Wir haben vorhin gesagt am Eingang der Sendung, du warst in Usbekistan. Was hast du da gemacht?
Natürlich arbeite ich nicht nur als Berater, sondern ich habe einen Freund von mir, der eine Company hat, der Legendenspieler mal in Ausland macht. Vielleicht kann der Steffen irgendwann mal mitspielen.
Ja. Also nee, wir sehen da Roberto Carlos, Ribéry, Dida.
Ja, wir haben dort ein Spiel gehabt. Der Präsident von Usbekistan hat uns eingeladen und wollte, dass wir das Futsal-Finale mal anschauen und da dann ein Freundschaftsspiel gegen die Legenden aus Usbekistan spielen.
Also bist auf solchen Events unterwegs, hast eine Fußballschule, wo du immer wieder dabei bist, bist Berater. Und eine Sache möchte ich gerne noch wissen. Ronaldinho in Brasilien, den du regelmäßig besuchst, weil ihr befreundet seid und zusammen Urlaub macht. Wie kommt das?
Wir sind irgendwann mal zusammengekommen und haben es von Anfang an direkt gut verstanden. Und dann hat er gesagt, wenn ich in Brasilien bin, soll ich ihm Bescheid sagen. Und dann auf einmal waren wir zusammen in Urlaub. Und das ist ein super Typ. Ein paar Bier waren auch dabei. Deswegen, da versteht man sich direkt.
Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und Dankeschön. Auch für deine bunten Geschichten. Katharina, du hast noch die Auflösung der Frage der Woche. Wie ist die Tendenz? Was sagen die Menschen?
Die da ja lautete, nach dem Woltemade-Wahnsinn, ist das noch unser Fußball? Es haben sehr viele Leute mitgemacht. Das polarisiert ganz offensichtlich sehr, dieses Thema. Oder insgesamt natürlich das Transfergeschehen in diesem Sommer, die großen Summen, die da aufgerufen werden. Denn nur 14% sagen von ihnen, ja, Fußball ist und bleibt die schönste Nebensache der Welt. Und ganze 86%, zumindest bei dieser Online-Befragung, sagen nein, der Fußball ist völlig entrückt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tendenz am Dopafon auch in diese Richtung geht.
Vor 2 Jahren hieß es noch Nick Wehr und jetzt soll Nick Woltemade 90 Millionen wert sein. Sorry, der Fußball ist schizophren. Die Summen, die kann man getrost als krank bezeichnen. Es regiert nur noch das Geld.
Nein, das ist schon lange nicht mehr unser Fußball. Allerdings haben wir Fans das auch so gewollt und wir haben uns längst mit unserer Rolle als schmückendes Beiwerk arrangiert.
Nein, das ist nicht mehr mein Fußball. Diese riesigen Millionensummen sind für mich nicht mehr das, was den Fußball ausmacht.
Als VfB-Fan sage ich, natürlich ist es noch unser Fußball und danke Nick Woltemade für ein geiles halbes Jahr und 90 Millionen im Säckle.
Das ist der Schwabe pragmatisch. Das gefällt mir.
Sehr schön, vielen Dank fürs Mitmachen an der Stelle und vielen Dank auch hier in die Runde für alle, die gespendet haben. Wir fliegen einmal durch. Die Borussen-Freunde Rudi für Dortmund und Paul für Gladbach haben gespendet. Außerdem Kevin Schauer und Mehmet Önder mit Familie Blau-Weiß-Albernau. Erwin Deutschländer, da hinten ist er, Steffen Kroll von der Post SV Gera, Gebrüder Roschow Remscheid, Sven Nerhoff, Post SV Gera nochmal. Vielen Dank, King Karl Fanclub, der SV Roschitz, Dartsport Gera. Aus Gera sind viele heute da. Monika und Jürgen, Bierquartett, Andi, Fabi, Thomas und Felix. Ü40, das TuS Leutsch aus Leipzig, Wolfgang und Christiane Darmstädter aus Lambertheim, Familie Keimatz, Fanclub Blue Lions, Bergisch Land, Carsten Marx, Nobbys Garten und Hausmeisterservice Badern, Petra und Daddy Ochsengruppe, Familie Kastner und die Fans der Spielvereinigung Ansbach. Vielen Dank dafür. Es sind 595 Euro zusammengekommen. Danke.
Vielen Dank, Katharina. Und auch vielen Dank an die Spenden. Abschließende Frage an den Stargast. Wie sieht dein Sonntag, dein Montag aus, Michael?
Ich werde jetzt nachher nach Hause fahren, werde mir aufs Sofa legen, werde das Handy ausmachen, damit mir keiner mehr anrufen kann.
Ein Scherz zum Schluss. Wunderbar. Vielen Dank für die Runde. Schön, dass ihr da wart. An alle. Und ich sage nochmal gerne mit dem Hinweis für kommende Woche. 30 Jahre Doppelpass mit allem Drum und Dran. Uli Hoeneß hier in der Runde. Alle bisherigen Doppelpass-Moderatoren führen durchs Programm. Das heißt, Rudi Brückner, Jörg Montora, Thomas Helmer, Florian König werden da sein. Sicher Pflichtprogramm für Sie. Ich bedanke mich, wünsche allen einen schönen Sonntag. Prost!